Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes
Ding. Herzlich willkommen, sehr geehrtes Publikum, zum Zelluloid Podcast. Ist es 23? Kann es sein?
Ja, oder 22.
22? Nee, 23.
23.
Es ist 23. Es ist diese mystische Zahl, weil 21 hatten wir die beiden Stargäste. Und ich habe wieder mit mir, und diesmal habe ich mir ganz besonders viel Mühe gegeben, aus Stuttgart Khalil Böller, oben bleiben.
Hallo, hallo. Oben ohne.
Aus Berlin habe ich Viktor Popp.
Hi, guten Abend, liebe Menschen.
Er hat jetzt darauf gewartet, dass ich irgendwas noch daran hänge. Aber ich
eine
habe,
Gemeinheit.
Ich bin diesmal ganz lieb. Und aus dem schönen Ruhrpott, a.k.a. Dortmund, Carsten Pohl.
Glück auf.
Und aus Utrecht in den Niederlanden, unseren Boss-Chef Philipp Jordan. Ich liebe dich.
Och, das wollten wir doch nicht so öffentlich austragen. Aber gut, ich dich auch. Und wir haben, und damit fangen wir auch gleich an, wieder einen Hörergast. Und an alle, die zum ersten Mal zuhören, wenn ihr auch einmal drei Filme vorstellen wollt, dann müsst ihr einfach an zelluloid@gmail.com schreiben und euch ins Gespräch bringen. Und eventuell kriegt ihr dann auch eine Antwort, eine höfliche oder unhöfliche. Und werdet eingeladen, dann dürft ihr auch drei Filme vorstellen. Und natürlich an alle Hörer, die immer das genießen, wie wir hier kostenlos und unter Einsatz unseres Lebens diesen Podcast zustande bringen. Ihr könnt bei iTunes uns gut bewerten, eine Nettigkeit schreiben, eine erotische Botschaft für Viktor oder ähnliches. Und da freuen wir uns drüber. Das ist sozusagen was der Applaus für den Schauspieler ist, ist die iTunes 5-Sterne-Bewertung für uns. Und wir fangen an mit Sebastian Wienicke und seinen drei Filmen. Hallo Sebastian.
Hallo. Okay.
Hey.
Oh.
Sollte ich was sagen? Hallo.
Sebastian.
Schieß los.
Okay, also mein erster Film war Requiem for a Dream. Ich hoffe, ich sage das jetzt auch so richtig.
Ja.
Okay, der Film erzählt im Großen und Ganzen, wie vier Menschen an Drogen zugrunde gehen. Ich glaube, was so ziemlich jeder an dem Film kennt, ist die Musik, die auch unter anderem in diversen Herr der Ringe-Trailern benutzt wurde. Und ja, was den Film für mich besonders macht.
Ja.
Ja, was den Film für mich besonders macht, ist insgesamt einfach die Gestaltung. Was in dem Film zum Beispiel oft vorkommt, ist, dass Charaktere, man sieht den Film direkt aus der Perspektive der Charaktere, beziehungsweise was sie sich vorstellen. Das heißt, wenn sie sich zum Beispiel irgendwas spritzen, dann sieht man nicht einfach, wie sie irgendwie auf dem Klo liegen und blöd in die Gegend gucken, sondern auch direkt, wie sich die Welt um sie verändert. Ja, die Geschichte handelt von Harry Goldfarb, der von Jared Leto gespielt wird, und seiner Freundin, seinem besten Freund und seiner Mutter, die von Ja.
Alan Burstyn.
Richtig, Alan Burstyn, die auch für einen Oscar nominiert wurde.
Kuckuck.
Ja, der Film geht damit los. Ja, der Film geht damit los, dass Harry seiner Mutter den Fernseher klaut, um sich seine Drogensucht zu finanzieren. Im Verlauf des Films fängt er an, statt sich nur Drogen zu spritzen, damit auch sein Geld zu verdienen. Aber wie man es halt so kennt aus Filmen, er wird davon abhängig, er kommt nicht mehr davon los und als der Stoff dann knapp wird, wird es eng. Insgesamt hat der Film eigentlich eine sehr pessimistische Stimmung. Eigentlich passiert in dem Film nichts Gutes oder nichts irgendwie Angenehmes für die Charaktere.
Das kann man wohl sagen.
Also ich kenne die eine relativ berühmte Szene, wenn die sich halt immer irgendwie Drogen setzen, dann sieht man ja so relativ schnelle Kameraschnitte, so wie sich zum Beispiel die Augen oder die Pupillen so weiten und so. Und ich finde, ich weiß nicht, ob jemand mal diese Simpsons-Folge gesehen hat, aber das wurde mal in so einer Simpsons-Folge
mit Homer, verwickelt.
Ja. Genau, ja, wo er halt irgendwie diesen... Ja, genau, und der dann irgendwie da quer durch die USA reist, um halt noch dieses einzigartige Sandwich da immer zu bekommen.
Ja, ungefähr so verläuft der Film auch wenn es da nicht ganz so glücklich endet wie bei den Simpsons.
Aber diese Montagetechnik ist wirklich interessant. Die haben sie quasi sie haben behauptet, diese Montageart für den Film erfunden zu haben und haben mir den Namen Hip-Hop-Montage gegeben, weil die quasi wie ein Beat funktioniert. Also quasi pro Beat ein Bild zu schneiden und das Ganze immer wieder sequenziell. Das war wirklich interessant damals. Heute hat sich das so ein bisschen ist es abgenudelt, weil es danach auch noch in diversen anderen Filmen benutzt wurde. Aber damals war das schon was Besonderes. Und natürlich, natürlich die Ass-to-Ass-Szene, die du uns ja mal vielleicht kurz erzählen kannst, Sebastian. Ich glaube, die bleibt ja einem dann doch sehr nachhaltig in Erinnerung.
Okay, ja. Also Harrys Freundin Marianne, jeder hat in dem Film seine eigenen Methoden, irgendwann an Drogen zu kommen. Also seine Mutter ist von Schlankmachern abhängig und er und seine beiden Freunde von Heroin. Sie kommt irgendwann auf die Idee, sich zu prostituieren und geht zu Big Tim, der in der Region so ziemlich die einzigen Drogenvorräte hat. Es geht am Anfang noch relativ harmlos los, wo sie ihm einfach einen blasen soll und irgendwann meint er dann, ja, es gibt eine Party, komm da einfach mal hin. Ja, auf der Party sind eine Menge alte Männer, es gibt laute Techno-Musik und in der Mitte steht ein Tisch, auf der sich dann zwei Frauen freimachen und sich gegenseitig ein Dildo in den Arsch schieben.
Na, das hast du ja gut auf den Punkt gebracht.
Das ist super.
Nee, ist cool. Um ein bisschen in der Zeit zu bleiben, Requiem for a Dream, hat den jeder gesehen eigentlich hier aus der
Ja.
Natürlich, auf DVD sogar.
Okay, nicht auf Blu-ray.
Ich weiß nicht, gibt's den auf Blu-ray?
Ich dachte, das müsstest du wissen.
Ja, stimmt.
Keine Ahnung, hör auf, ich habe damals für die DVD 80 DM bezahlt. Hartgeld.
Was man für so eine Doppel-Arsch-Fick-Dildo-Szene alles für Geld auf den Tresen legt, ist schon ermüdend. Sebastian, dein zweiter Film.
Okay, mein zweiter Film war ein Animationsfilm, Paprika von Satoshi Kon, der leider vor wenigen Wochen erst verstorben ist. Und ja, Paprika wurde besonders nachdem Inception rauskam, besonders oft mit dem verglichen. Viel kann ich jetzt zu den Parallelen nicht sagen, weil ich Inception nicht gesehen habe, aber Paprika hat auch, in der Story geht es auch um Träume. Also in dem Film wurde eine Technologie entwickelt, mit der man zu therapeutischen Zwecken in die Träume von Menschen eindringen kann und diese so besser analysieren. Ja. Shit happens, irgendwann gerät alles außer Kontrolle und beide Welten ja verschmelzen praktisch miteinander. Eine Technik, die Satoshi Kon in seinen Filmen sehr gern benutzt, ist, ja, wie schon gesagt, dieses Verschmelzen von Realität und dieser Traumwelt.
Ja, der Film ist super. Haben den alle gesehen? Ich hab ihn gesehen. Ich habe ihn aber aus Müdigkeit, also es hat nichts mit dem Film zu tun, nach einem Dreiviertel ungefähr abbrechen müssen und habe ihn vergessen, fertig zu gucken. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er super krass animiert ist. Also dass aus Animationsgesichtspunkten sich extrem viel bewegt. Also umso mehr sich bewegt in einem Bild, umso aufwendiger ist es, und ich weiß, dass es auch eine wahre Farbexplosion war, die da teilweise auf den Bildschirmen zu sehen war.
Es gibt auch eine Menge Mindfucks in dem Film, aber ja, also von der Animation her ist er fantastisch, die Musik ist auch sehr gut und ja, ein anderes Element, was in seinen Filmen gerne vorkommt, ist, dass er praktisch ein Tribut an die Filmwelt zollt, also in Paprika war es, dass man zum Beispiel Anspielungen an diverse Disney-Märchen gesehen hat.
Die da wären?
Ja, na, es ist jetzt eher im Hintergrund, also dass die Figur kurzzeitig aussieht wie Pinocchio zum Beispiel, oder ich glaube, es passiert auch später in dem Film. Also ja, die letzten Szenen solltest du dir noch ansehen.
Werde ich auf jeden Fall tun.
Also woran ich mich immer noch sehr gut erinnern kann, ich habe den Film leider noch nie gesehen, ich wollte ihn mir aber immer angucken, aber was mir absolut gefällt war, und das habe ich bei YouTube ungefähr schon 5000 Mal angeguckt, ist die tolle Musik im Vorspann. Also die ist irgendwie ziemlich einzigartig. Genau. Und die hat mich eigentlich immer sofort gepackt. Und eigentlich war das für mich schon Grund genug, mir irgendwann mal diesen Film zu kaufen. Aber ich habe den ehrlich gesagt dann irgendwie immer wieder vergessen. Aber das muss ich, glaube ich, mal nachholen.
Ich habe übrigens, und das ist für mich jetzt sehr interessant, mal an den Khalil zu fragen, da er ja der Experte ist, was DVD-Sammeln angeht. In meiner Paprika-DVD waren zwei Kärtchen dabei mit, was behauptet wurde, Originalzeichnungen des Zeichners und so Special Sammler Edition Blödsinn, und ich habe die gegen das Licht gehalten, habe versucht, aber bei einer guten Tinte, wenn die so ins Papier eintrocknet, sieht man nicht, ob es jetzt einfach nur ein Druck ist oder wirklich ein Original. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass der irgendwie zwei Kärtchen mit irgendwelchen Manga-Figürchen für jede DVD, die ausgeliefert wurde, macht. Weißt du da mehr drüber?
Also jetzt bei dem Film speziell nicht, aber du kannst, glaube ich, mal schon davon ausgehen, dass die Originalzeichnungen ein sehr guter Druck sind. Also die Mühe wirklich, die jetzt rein vom Sammlungstechnischen her, kenne ich eigentlich wirklich nichts, wo, wenn man es regulär im Laden kauft, mehr als ja eine Unterschrift vielleicht noch dabei ist, aber eine Zeichnung, nee. Das macht ja oft auch DVDs oder generell auch teilweise Videokassetten oder Laserdiscs sehr interessant, wenn da tatsächlich mal irgendwelche Originalsachen drauf sind. Also bei mir zum Beispiel steht auch die Igel-Geschichte rum, wo ich sehr stolz drauf bin und die ich definitiv auch niemals in irgendeiner Form verkaufen werde. Also von daher würde ich auch mal ganz stark vermuten, das ist ein Druck.
Ich habe, und ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte, ein Best-of-Roxette-Album. wo die angeblich auch, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, Peer sowieso und irgendwas, wo die angeblich auch original drauf unterschrieben haben. Aber ich glaube, das wurde mit irgendwie einer Maschine gemacht.
Also, da ich ja zum Teil Comiczeichner und ein bisschen kenne, kann ich, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, auch sagen, denn ihre Assistenten, die haben zum großen Teil auch Unterschriften und Ähnliches drauf. Also ja, aber von daher,
ja, Unterschriftmaschinen, wo du einen Stift einspannen kannst.
Auch das gibt's natürlich, und deswegen, also wenn man tatsächlich ein Original will, muss man teilweise in den sauren Apfel beißen und wirklich wohin fahren, wobei das auch so eine Sache für sich ist teilweise. Also irgendwelche B-Movie-Stars zu sehen, wie sie dann für 20 Euro ein Foto von sich machen lassen und eine Unterschrift auf deine DVD knallen, das hat irgendwo schon was Trauriges, finde ich. Also ja.
Das ist so ein bisschen wie, was sie damals in der Zeit des größten DVD-Booms gemacht haben, dass sie Special Editions, einen Originalfilmstreifen
genau. Oh ja.
beigelegt haben. Was aber, wenn man bedenkt, dass ein Film aus mehreren hunderten oder tausenden Metern Filmmaterial besteht und dafür meist auch noch mehrere hundert Kopien gibt, eigentlich keine große Sache ist. Aber für einen jungen Menschen war das damals wirklich eine Sensation. Man hat sich dem Filmgeschäft dann plötzlich doch so nah gefühlt. Und
ja, aber viel schlimmer fand ich es noch, wenn man dann diesen tollen Filmstreifen ausgepackt hat, ins Licht gehalten hat, ja. Und alles, was man gesehen hat, war dann so ein halber, runder Fleck oder ähnliches, ja, weil es halt irgendwas in der Mitte war, ja. Was ich echt nur gedacht habe, oh Mann, verdammt, und es soll jetzt also das Battle Royale sein? Okay.
War das bei Battle Royale so? Gab's
da war auch ein Print mit drin. Okay. Also in der englischen UK.
Ah, okay.
Okay, um das nicht komplett ausufern zu lassen, Sebastian, nenn doch bitte deinen dritten Film.
Okay, mein dritter Film ist Almost Famous, in dem der Regisseur Cameron Crowe autobiografisch gezeigt hat, wie er als junger Autor mit einer Band rumgetourt ist. Also
ist das der, wo das Flugzeug abstürzt und einer sagt, ich bin schwul und
genau
dann
das,
stürzt
ja.
doch nicht ab und dann ist eine etwas peinliche Stimmung.
Genau das ist der, ja.
Cool. Ja, erzähl ruhig, Entschuldigung, dass ich so okay. in deinen Redefluss gefahren bin.
Ja, also Almost Famous ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die Geschichte von William Miller erzählt. Er ist erst mit 15 Jahre alt und lebt, ja, im Laufe des Films kapselt er sich praktisch von seinem sehr strengen Elternhaus ab. Also sein Vater ist schon gestorben und seine Mutter ist eine extrem konservative, rockhassende, blöde Kuh eigentlich. Aber nachdem ihre Tochter gegangen ist, wollte sie ihn nicht zu sehr unterdrücken und hat ihm deshalb erlaubt, nebenbei über Musik zu schreiben. Ja, irgendwann bekommt er dann einen Auftrag vom Rolling Stone Magazine und soll mit einer jungen, aufstrebenden Band Stillwater dann auf Tour gehen und über sie einen Artikel schreiben. Ja.
Ja? Sebastian?
Ja.
Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht, ob du einen Herzkasper bekommen hast.
Ja, ist die Aufregung.
Nee, klar, ist völlig nachvollziehbar. Haben wir alle gehabt, auch bei den ersten Aufnahmen.
Ja, immer noch, wie am ersten Tag.
Genau. Ja, erzähl, da gibt's. Ich fand es auch einen sehr schönen Film. Ich wusste gar nicht, oder beziehungsweise doch wusste ich, dass das ein autobiografischer Film war. Aber da kann man ja am meisten schummeln, wenn man selber seine Geschichte schreibt.
Aus welchem Jahr ist denn der Film? Hast du das?
2000.
2000. Siehst du? Da war ich 19. Ich habe den damals im Kino gesehen. Und ich erinnere mich an die eine Szene, es gab ja da um diese Band herum, gab es ja auch nicht nur das eine Obergroupie, gespielt von der Cat Hudson, sondern auch diese etwas Jüngeren, die ihn dann irgendwann entjungfern wie so ein Haufen Feen mit den bunten ja. Tüchern, vielleicht erinnerst du dich. Und auf die eine bin ich extrem abgefahren damals, obwohl sie echt wenig Screentime hatte. Und das war Zooey Deschanel, die ja heute zu so einer Indie-Film-Ikone aufgestiegen ist.
Also was du sagen willst, du fandest Zooey Deschanel schon cool, als sie noch gar nicht berühmt war.
Ja, genau.
Das hast du ja dann auch in dem Liebesbrief geschrieben.
Ja,
also auf nach der dem Motto, ich bin kein Stalker, ich habe dich schon immer gut gefunden.
Ja, auf der Fan-Tab-Bete.
Ich habe am meisten Rechte auf dich.
Ich habe dich zuerst gesehen.
Genau.
Oh, was für eine perfekte Welt du gerade beschreibst. Das wäre. Und erzähl doch mal was zu der Musik, Sebastian. Hörst du diese Art von Musik auch gern privat, oder?
Ja, also direkt diese Musik nicht. Ich mag solche Musik schon lieber als das, was heute so alles gespielt wird. Das war auch sehr passend. Also ich habe den Soundtrack noch nicht. Ich werde mir irgendwann noch holen. Aber ja, die Musik war sehr gut gemacht und viel kann ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen.
Nee, muss ja nicht. Es hat mich viele, weil viele Almost Famous Fans haben auch eine ganz enge Bindung zu dieser Musik oder sind über die Musik eigentlich zu dem Film gekommen, weil es endlich einen Film gab, der diese Led Zepp-Zeit für sie zusammengefasst hat.
Ja, ich bin auch auf den Film gekommen durch diese Szene, wo sie dann im Bus Elton John singen.
Ja, die ist super. Tiny Dancer oder was singen sie da?
Ja.
Glaube ich, ja. Das ist schön. Hat hat er noch mal was gemacht eigentlich, was Nennenswertes in letzter Zeit? Weiß das jemand? Weil irgendwie danach wurde es ja ziemlich still um ihn.
IMDb, ja, der Film ist leider unglaublich gefloppt.
Welcher? Almost Famous.
Almost Famous, der
hat ist gefloppt.
Lustig gemacht.
Ah, okay.
Ja.
Okay, Sebastian, vielen Dank. Wer jetzt zuhört und denkt, Mensch, was war der aufgeregt? Der kann es besser machen und uns schreiben, aber ich kann euch sagen, es ist gar nicht so einfach, wenn man da einfach reingeschaltet wird und dann mal eben von Victor und so fiese Fragen gestellt bekommt. Dann ist man natürlich total...
Wie zum Beispiel, wenn man sagt, ja, es gab Disney-Referenzen und da fragt dann jemand, und die da wären. Als wären wir, vor dem internationalen Gerichtshof, echt.
Mich hat es interessiert und ich dachte, er hätte da Referenzen und da gerade so eine Pause war, dachte ich, ich helfe ihm ein wenig auf die Sprünge. Aber ich fand's cool, es waren drei interessante Filme. Den Almost Famous habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Gerade diese Flugzeugszene hatte mir sehr gut gefallen.
Super. Ja, danke Sebastian. Und schau dir nicht Inception an.
Genau.
Ich werde mich davon fernhalten.
Super. Gut. Okay, wir machen weiter. Und zwar haben wir heute, nachdem wir auf facebook.com/Zelluleute mal unsere, der Khalil auf die Idee kam, hey, es ist Halloween, also es war Halloween inzwischen, wir sind etwas langsamer und schwer, tun uns etwas schwer in der Organisation, uns alle vier beieinander zu trommeln, hat er gesagt, habt ihr coole Halloween-Themen? Und da gab es dann Themen wie der beste Kopfschuss und ähnliches. Aber wir haben uns
entschieden. Oder welche Waffe ist besser?
Genau, und was würde Jason machen mit der Waffe von Freddy? Und wer würde mit der Waffe des anderen besser umgehen können? Wo ich denke, wird schwierig, darüber einen ganzen Podcast zu füllen. Und wir sind ja ein Filmpodcast, kein Kill-Technik-Podcast. Aber
Es erinnert mich irgendwie an den Dialog in Stand By Me, wo sie über Super Oscar die Maus und Superman sich unterhalten, wer stärker ist, was du ja gerade sagst mit den Waffen.
Genau. Und da wir nicht eine Konversation auf dem Niveau der Hauptprotagonisten aus Stand By Me führen wollten, haben wir verschiedene Vorschläge vermischt und haben uns entschieden für die gruseligste Szene in einem Film, in der kein Blut fließt. Und Grusel ist, wir hatten es im Vorgespräch schon darüber, weil Uneinigkeit bestand teilweise, ob jetzt Szenen, die der ein oder andere im Vorfeld genannt hatte, nun wirklich gruselig sind oder ob die nur spannend sind. Und ich glaube, dass Grusel etwas sehr Subjektives ist. Ich muss sagen, dass bei mir dasselbe, was ich mal bei dem Horror-Podcast gesagt habe, dass ich mich als Kind viel besser habe gruseln lassen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt völlig abgestumpft bin und so viel gesehen habe, dass einfach gewisse Sachen nicht mehr bei mir funktionieren. Aber es passiert leider sehr selten, dass ich mich noch wirklich grusel und eine Gänsehaut habe, weil man eben irgendwann diese gewisse Schemata in Filmen begriffen hat und weiß, okay, jetzt geht sie runter. Oder wenn sie rückwärts läuft und mit dem Rücken zur Richtung, in der sie läuft, wird sie jetzt gleich gegen den Bösen anlaufen. Es wird so einen Schockeffekt geben. Und bei mir ist es so, dass zum Beispiel, weil wir Horrorfilme und Blutleer gewählt haben, dass ich sagen muss, dass mich Gore- und Blutszenen eigentlich überhaupt nicht gruseln. Also bei mir ist eher so, dass ich das also nicht abstoßend finde im Sinne, ich finde, das sollte verboten werden, aber dass es, wenn überhaupt, dann so ein Ekelgefühl hervorruft. Aber gruseln tue ich mich bei viel subtileren Sachen, die in der Unschärfe und im Hintergrund sind. Ich kann mich auch immer viel besser gruseln bei Filmen, wo man die Bösewichter nur ganz kurz oder nur schemenhaft sieht und nicht so explizit sie gezeigt werden. Also in den 80er Jahren hat man ja gerne mal so den Special-Effekt-Typen da ein Monster basteln lassen, hat dann voll drauf gehalten. Und das war als Kind für mich vielleicht noch so, dass ich dachte, aber wirklich gruseln kann ich mich viel besser bei Sachen, die in meinem Kopf stattfinden. Khalil kann kaum noch innehalten, schieß los,
was ja, du sagst. Wobei natürlich das beim Gruseln, also ich finde, was immer sehr interessant ist, weil du die Kindheit erwähnst, dass die besten Grusel- und Horrorfilme eigentlich die sind, die an deine Urängste, die du aus deiner Kindheit zum Teil noch transportierst, das sind eigentlich mit die besten Filme, die da irgendeine Seite in dir einklingen lassen. Und zum Thema Gore, ich finde, es gibt auch Filme, die durchaus wirklich einen guten Mittelweg zwischen heftigen Gore und Grusel machen und wo ich zum Beispiel auch als Hardcore-Gore-Hound zum Teil wirklich jetzt immer noch einen leichten Schauer empfinde und danach vielleicht nicht unbedingt bei mir um die Ecke am Friedhof vorbeilatsch oder so.
Ich glaube, für mich so ein bisschen immer der Unterschied zwischen Grusel und also klassischem Grusel-Horrorfilm und dem Gore-Kino der 70er und 80er war, dass Grusel für mich immer auch ein Geheimnis beinhaltet. Etwas, das nicht gezeigt wird, das Unsichtbare, das Nicht-Erklärbare, das Geheimnisvolle, wohingegen ja das Gore-Kino eigentlich genau den gegenteiligen Weg geht, nämlich alles zu zeigen, quasi bis in den Körper hinein. Und das, was für uns eigentlich als Mensch immer unsichtbar bleibt, wir können ja in unseren eigenen Körper nicht reinblicken. Und das ist so ein bisschen ein Unterschied. Deswegen, diese beiden Genres appellieren auch für mich an vollkommen unterschiedliche Emotionen.
Hat von euch übrigens jemand mal das Buch Dance Macabre von Stephen King gelesen?
Ja, ja.
Weil ich finde, er beschreibt da recht schön so diese drei Stufen Grusel, Horror und Ekel. Also auch durchaus unterschiedlich. Ich kann dir da zum großen Teil auch beipflichten, was deine Definition betrifft.
Ich habe gesagt,
ja. Es gibt halt auch wirklich Filme, die beides toll vereinen. Ein schönes Beispiel ist für mich, ich hoffe, den hat keiner auf der Liste, das Ding aus einer anderen Welt, was wirklich ein paar heftige Gore-Szenen für die damalige Zeit drin hatte. Mhm. Aber trotz allem ein Film war, also der von seiner Gruselatmosphäre tierisch gelebt hat. Von dieser bedrohlichen, wer ist es jetzt, Atmosphäre. Und die Gore-Geschichten haben dem Ganzen dann noch ein bisschen Sahne obendrauf verpasst.
Aber ich muss sagen, es gibt für mich genau zwei Filmemacher, die über eine größere Zeit ihrer Karriere genau diesen Mittelweg hinbekommen haben. Und das ist eben John Carpenter und der andere ist wahrscheinlich David Cronenberg.
Oh ja.
Die also zwischen diesem körperlichen Ekelgefühl und dem klassischen Grusel wirklich, wirklich eine gute Balance gefunden haben. Aber das ist eine Meisterschaft, die meiner Meinung nach in dem heutigen Kino zum Großteil verloren gegangen ist. Es gibt noch Ausnahmeerscheinungen, auf die kommen wir bestimmt noch zu sprechen, aber im Großen und Ganzen wurde das Genre, Horrorgenre, meiner Meinung nach generell heute vielen, vielen Amateuren überlassen.
Neben ja. Grusel und Horror zählt da eigentlich dann auch sowas wie Angst. Also ich meine, wir sind ja alle mehr oder weniger erwachsen und haben ja quasi vor Monstern unterm Bett keine Angst mehr. Aber was ist denn so mit unseren Ängsten? Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, inwieweit das eine reelle Angst von uns ist, aber sowas wie sozialer Abstieg, Jobverlust oder Krankheit oder Infektion. Zählt das dann auch in diese Grusel-Ecke?
Also Infektion wird ja immer mal wieder benutzt. Da gab es ja auch wieder diesen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der vor kurzem kam, wo es eben auch so eine postapokalyptische Welt gibt, wo man sich auch immer fragte, wer hat's jetzt? Und wenn es jemand hat, dann muss man den sofort...
Carriers?
Genau.
So, nee, das ist mir jetzt schon wieder zu abgehoben.
Ich dachte, was ich eigentlich, Ebola-Syndrom.
Ja, Ebola ist da schon greifbarer. Ich denke jetzt mehr so solche Sachen wie, ich könnte mir eine gute Szene in einem Film vorstellen, wo jemand im Krankenhaus arbeitet und dann hebt er irgendwie so einen Plastiksack an und plötzlich piekt es kurz und dann guckt er an seine Hand und dann sieht, dass sich da so eine Spritze oder eine Kanüle durchgedrückt hat und sich in die Hand gebohrt hat. Und dann denkt er, oh scheiße, was könnte ich jetzt alles haben? Wo wurde das benutzt? Bin ich jetzt HIV-positiv? Was passiert? Und das ist doch irgendwie so eine realistische Angst, die doch, weiß ich nicht, jeder, der mal Zivi gemacht hat, im Krankenhaus doch tatsächlich hat, oder nicht?
Naja, ich kann dir vielleicht die Frage beantworten, weil das ist einer meiner größten Lebensängste, irgendwann auf die AIDS-Nadel zu treten oder sie irgendwo in der U-Bahn verpasst zu bekommen. Wirklich, jetzt kein Witz. Ich hatte lange, lange Zeit Probleme damit. Aber das hält, da greift für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen dem klassischen Horror, der eben mit dem Unerklärlichen spielt, und dem Übersinnlichen. Und das hier ist eine ganz geortete Angst, die ich ganz stark konkretisieren kann. Ich kann sie ja benennen. Und es gibt zwar kein Gegenmittel, aber sie ist greifbar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Wieso auch, ich meine, kriegst du Gänsehaut, wenn du an Hartz IV denkst?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Der soziale Abstieg, der eignet sich vielleicht für ein gutes Drama, aber für einen Horrorfilm weiß ich nicht.
Ja, weiß ich nicht. Hier Penthouse aufgeben, Porsche-Schlüssel weg.
Ja, aber
jetzt das für mich ist nicht okay.
Burger oben. Da ist dieses übermächtige Element eben weg. Also ich würde es eher als so ein unkontrollierbares Element beschreiben. Also es ist zum Beispiel, finde ich, unter Horrorfallen oder Gruselfallen für mich auch Filme, wo zum Teil Natursachen auf sich nehmen. Also, oder irgendwelche
natürlichen
Umstände.
Also, es muss nichts Übersinnliches per se sein. Also der erste Freitag, der 13., bis auf diese Schlussszene, ist da ja gar nichts Übersinnliches. Und dem würde ich auf jeden Fall zum Untergenre Slasher der Horror-Überschublade zählen.
Na, aber vielleicht noch mal ganz kurz, ich soll noch mal auf Carsten konkret einzugehen, wegen deiner AIDS-Frage. Ja. Es gibt natürlich die Möglichkeit, und das machen ja viele, viele Horrorfilme, dass sie so eine Angst dann eben auf eine übersinnliche Ebene heben, quasi irreal machen. Ein Beispiel ist der Film Die Fliege von David Cronenberg. Den habt ihr vielleicht, hat den jeder gesehen? Kennt ihr den?
Ja.
Also es gibt da mehrere Versionen von. Also ich kenne nur irgendwie diese klassische Schwarz-Weiß-Geschichte noch.
Jeff Goldblum. Aber ganz kurz, was ich dazu sagen wollte. Der Plot ist derselbe über den Mann, dessen DNA mit einer Fliege wegen einem wissenschaftlichen Teleporter-Experiment vermischt wird und der sich daraufhin mehr und mehr in ein Fliegen-Menschwesen verwandelt. Und das Ganze ist verbunden mit so einer Liebesgeschichte. Es wird gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber es wird gesagt, dass dieser Film eine konkrete Allegorie auf die AIDS-Thematik der 80er ist. Weil es eben in Die Fliege auch um einen Mann geht, im Grunde, der an einer Krankheit leidet und immer mehr und mehr verfällt, sich verändert und dann letzten Endes stirbt. Also weißt du, was ich meine? Also es gibt sozusagen die Möglichkeit, auch diese konkreten Lebensängste oder Alltagsängste, die man hat, im Horrorfilm dann umzusetzen. Aber auch da, wir haben viele Filme auf der Liste, die auch mit sowas spielen, und da kommen wir sicherlich drauf zu sprechen. Genau.
Ich steige jetzt einfach mal ein, sonst sind wir mit dem Podcast fertig und haben keine Filme genannt. Wenn ich darf, darf ich?
Ja.
Ja.
Und zwar fange ich an mit einem Film, den ich mir in Amerika mal gekauft hatte aus Langeweile und abends alleine in einem dunklen Zimmer angeguckt habe, ebenfalls aus Langeweile. Und ich dachte, es wäre ein zeitgenössischer Slasher-Film ohne Grusel, ohne irgendwelche Emotionen, die bei mir geweckt werden, und mit viel Blut und das Einzige, was den Film interessant macht, ist, wie werden die Opfer abgeschlachtet. Aber er hat mich dann doch positiv überrascht, weil ich mich sehr gegruselt hatte. Und ich spreche von dem Film The Strangers. Ich weiß nicht, habt ihr den alle gesehen?
Ja.
Nee.
Der war super. Ich mochte den total. Wirklich.
Ich
war
auch echt überrascht. Und zwar gibt es da mehrere Szenen. Also ich möchte zumindest zwei ansprechen. Und zwar ist der Film das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich mich besser vor was grusel, was ich nicht komplett sehe, finde ich sehr gut, weil am Anfang das Einzige, was man sieht, ist irgendwann ein Mädchen, Also um mal kurz die Rahmenhandlung, ein junges Pärchen hat sich getrennt nach irgendeiner Partynacht oder ähnlichem und sie sind zusammen in einem Haus irgendwo abgelegen etwas und es ist späte Nacht und der Freund geht nochmal kurz Kippen holen und sie ist alleine und ist eigentlich in einer Trauerstimmung und irgendwann klopft es sehr bestimmt an die Tür und da ist ein Mädchen, was glaube ich nach einer Katze oder so fragt, die ausgelaufen ist. Ich weiß nicht mehr genau, nach was sie fragt. Und die geht dann wieder und 5 Minuten später klopft es wieder und das Klopfen ist sehr aggressiv und extrem. Und allein dieses Klopfen schafft es schon beim Zuschauer ein extremes Unbehagen hervorzurufen, weil dieses Klopfen immer aggressiver und immer lauter wird und dann komme ich zu meiner zweiten Szene, die mich super tot gecreept hat. Und zwar ist es ein Suspense-Shot. Und zwar sieht man im Vordergrund die wunderschöne, extrem erotische Liv Tyler. Und wie sie in der Küche steht. Und man denkt die ganze Zeit noch, sie muss mal alle Türen verschließen. Und was passiert jetzt als nächstes an der Vordertür? Und man sieht sie im Wohnzimmer, Küchenbereich stehen und man sieht im Hintergrund in einer Unschärfe eine Gestalt mit einem so einem Sack über dem Kopf, wo 2 Löcher drin sind, die einfach kurz da steht. Nichts tut, auch nichts sagt, was ich auch was ganz Wichtiges finde, weil eine Stimme gibt personifiziert irgendwie in irgendeiner Weise das Böse und wenn es nichts sagt, finde ich das viel unheimlicher. Und man könnte nach ähnlichem Prinzip funktioniert ja auch Halloween zum Beispiel und der Film, dass diese Maske, die so emotionslos ist und eben nichts Böses zeigt, sondern einfach nur diese Unheimlichkeit, dass man nicht weiß, was ist dahinter. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Szene mal gesehen habt. Ich glaube, die kommt so im Trailer vor. Aber ich fand den Film extrem creepy. Es liegt natürlich auch immer daran, ob man so einen Film mit 3 Freunden sieht oder ob man alleine in einem dunklen Zimmer ist und sich den anguckt. Und dann auch noch in einer fremden Umgebung, wie ich in Amerika war. Aber ich fand diese Szene super. Und man kennt sie ja aus vielerlei Filmen, diese Art von Szene, dass man etwas sieht und dem Opfer zuschreien möchte. Pass auf, hinter dir. Und das Schöne an dem Film ist, dass dann derjenige nicht von hinten ankommt und sie erwürgt oder ersticht oder mit einer Kettensäge zerschnetzelt, sondern dass er dann auf einmal wieder weg ist und man ab diesem Moment ein extremes Unbehagen verspürt, wenn sie sich in dieser Wohnung aufhält, weil diese Wohnung eben keine Festung mehr ist. Man weiß, irgendein Weg hat diese Gruppe, weil irgendwann bekommt man heraus, dass es mehr als eine Person ist und sie tragen auch alle Masken. Möchte dazu noch jemand was sagen?
Ja, also ich wollte ganz kurz nur einwerfen, du hattest sogar, also dass du das jetzt gesagt hast mit, da steht jemand im Hintergrund und man will brüllen, Achtung, da ist wer, kann ich verstehen, aber du hattest am Anfang noch eine viel interessantere Szene genannt und das ist halt das mit diesem, es klopft an der Tür und dann ist da gar nichts oder man hat Angst, die Tür aufzumachen. Das, finde ich, gibt es ganz, 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 ganz oft und finde ich auch noch irgendwie super spannend und das Älteste, wo ich das halt so kenne, aber halt aus keinem Film, sondern aus diesem Gedicht Der Rabe, was ich ehrlich gesagt nur kenne, weil ich die Simpsons-Folge dazu mal gesehen habe, wo es halt am Anfang auch an der Tür ist. Schon das zweite Mal Simpsons heute, ne? Schrecklich.
Wo sich die Leute ihre Allgemeinbildung überall herholen.
Genau, aus dem Fernsehen. Und
von den Simpsons.
Korrekt, und South Park. Und da klopft es ja auch an der Tür und der denkt dann so, ach, da knarzt nur irgendwas. Und das sowas Ähnliches gibt es zum Beispiel auch in Motel. Ich hoffe, das hat keiner gesehen, aber es ist mehr so ein klassischer
Slasher-Horrorfilm. Ich fand den besser als erwartet.
Ende. Das fand ich, ist eine von diesen berühmten Szenen, die du jetzt gar nicht weiter erwähnt hattest.
Victor, möchtest du noch was zu Strangers sagen? Du hast den ja auch gesehen.
Nee, ich finde ja genau mit diesem Sujet, dass eigentlich geht es ja in Strangers um einen Einbruch, der außer Kontrolle gerät. Und ich denke, das ist wirklich so eine Urangst des Bürgertums und du hast auch das Wort Festung benutzt. Ist das quasi, dass in deine Festung, in deinen ureigensten Raum, in dein Intimleben jemand eindringt und du diese Person nicht wegbekommen kannst, weil Was willst du denn noch machen? Stell dir vor, du lebst in einem Landhaus und da klopft es um 11 Uhr an der Tür, auch wenn du nicht aufmachst. Jemand beschafft sich Zugang zu deiner Wohnung. Du hast ja keine Chance. Und gerade noch, wenn du eine Frau bist.
Was sollte das heißen?
Macht's ja unproblematisch. Und ich kenne auch diese Angst, weil bei mir wurde in der Tat mal eingebrochen.
Du warst zu Hause?
Nee, ich war nicht zu Hause. Ich war bei meinen Eltern zu besuchen. Als ich zurück nach Hause gekommen bin, war meine Wohnungstür war offen.
Oh, das ist auch sehr creepy.
Und drinnen absolutes Chaos gewesen. Also nicht nur, dass viele Sachen entwendet waren, sondern auch die komplette Wohnung sah eigentlich so aus, als hätte jemand nach einem Mikrofilm gesucht. Ja. Also die Schubladen waren alle umgedreht und totales Katastrophe. Und das Problem waren dann wirklich die darauf folgenden Wochen, weil du liegst im Bett und du wartest nur darauf, dass sie wiederkommen, weil vielleicht gibt es ja dann noch mehr zu holen. Vielleicht holen sie ja dich.
Naja, das wäre ja nicht wirklich mehr. Das wäre
es wäre ein Klotz am Bein, du Bastard.
Und der Teppich war weg. Er hat den Baum wirklich zusammengehalten.
Genau. Aber das ist eine katastrophale Angst. Und vielleicht, weil wir gerade dabei sind, es gab noch einen, den will ich nicht groß erklären, den Film, aber es gab einen französischen Film, der heißt Ali L'Intérieur.
Oh.
Mit Beatrice Stahl. Ich will nicht groß eingehen auf den Film. Ganz, ganz kurz. Es geht um eine hochschwangere Frau, die von einer unbekannten Frau in ihrer Wohnung terrorisiert wird. Und genial ist am Anfang die Szene, weil es ist auch spät nachts und es klingelt. Ist ja auch besonders immer. Es klopft oder klingelt immer zu einer Zeit, wenn es nicht klopfen oder klingeln sollte. Der einzige Film, den ich kenne, der da die Ausnahme bildet, ist tatsächlich Funny Games, den wir letztes Mal hatten, weil da deswegen werden sie auch reingelassen. Aber in diesem Film, in L'Intérieur, klingelt es nachts. Da ist eine unbekannte Frau, die wird dann abgewimmelt von der Schwangeren. Daraufhin geht die Schwangere in ihr Wohnzimmer und sieht dann eben diese Frau, die eben an der Tür war, an so einem großen Panoramafenster eine Zigarette rauchen. Und jedes Mal, wenn sie an der Kippe zieht, glimmt der Tabak auf und wir sehen mehr von diesem etwas leicht kurios merkwürdigen Gesicht. Und die Szene ist wirklich, wirklich gruselig und echt unangenehm. Aber sie endet dann wirklich in einem tollen Effekt, in dem nämlich diese Frau, die draußen steht, mit ihrer Faust volle Wucht gegen dieses Panoramafenster haut und eine riesen Delle reinschlägt. Die Scheibe zerbricht nicht, aber es bleibt so eine riesige Delle drin. Und das ist super gemacht.
Leute, die sich jetzt für den Film interessieren, wird in unseren Kreisen auch oft unter Inside übrigens.
Genau, nur eine kurze Anmerkung von der freundlichen DVD-Ecke, der ist in Deutschland bundesweit beschlagnahmt.
Das heißt?
Also der Erwerb in Deutschland ist illegal.
Und der Besitz?
Der Besitz ist quasi legitim, wenn man so will. Also beschlagnahmt, also ist ja nicht so, dass...
bei Amazon UK bestellen oder was ist
das? Nee, den kriegst du, kannst, oder?
Nee, jetzt kommt der Treppenwitz dran. Die österreichische Uncut-Fassung, die länger ist als die deutsche geschnittene, die ist nicht beschlagnahmt.
Okay.
Und die bekommt man auf jeder guten Filmbörse oder aber...
Lichtspielhaus Rapid Share.
Ja, zum Beispiel. Vielen Dank. Okay. Wobei, also Inside ist natürlich schon ein sehr harter Tobak, gell?
Ich fand den auch sehr gut. Also ich fand vor allem, dass er am Ende, ohne jetzt zu spoilern, eine Erklärung gibt und das Böse nicht einfach wie in vielen amerikanischen Pendants einfach nur des Bösseinwillens existiert.
Und die Beatrice Stahl ist in der Rolle auch großartig, also der ist so ein großer Fan der Frau.
Toll,
ja, dass Alter, die Frau Skript, so abgefuckt,
echt. Dieses Skript hat ein absoluter Amateur wohl geschrieben und die Leute, die Produzenten haben einfach auf den Stoff vertraut und ich habe das Making of mir angeguckt und es ist immer lustig zu sehen bei solch harten Filmen, wie viel Spaß die bei den Dreharbeiten hatten und was für nette Leute das alles sind.
Ja, die beiden, das waren Regie-Duo und die sollten ja danach ein Remake von Hellraiser drehen, was aber fallen gelassen wurde.
Danke. Nee, wirklich.
Ey, komm, ich bin ja davon überzeugt, dass Hellraiser ein Remake eigentlich ganz gut stehen würde, weil ich gucke den Film jedes Jahr einmal.
Ja, aber ich bin gerade noch dabei.
Aber er ist echt nicht gut gealtert, finde ich. Und ja, ich finde auch, man könnte auch die Kurzgeschichte bedeutend besser umsetzen, als das dann im Original gemacht wurde.
Ich mag da möglicherweise von den vielen schlechten Fortsetzungen geschädigt sein, aber ich glaube von Hellraiser 1 und 2 finde ich ja echt toll, aber ich kann sie mir zurzeit nicht mehr anschauen und ich glaube auch, davon braucht keiner ein Remake. Ich meine, wie alt ist der jetzt?
Der muss von 82, 83, kann das sein? Oder noch älter?
Also nee, um Himmels Willen, also ich würde eher 85, also 90er.
Nee, 90er nicht.
Nee, der war 80er, da bin ich mir auch ziemlich
sicher. 1987.
Ja.
Nee, kein Remake.
Okay. Ich finde auch, dass 80er Jahre im Horrorgenre, ist jetzt sehr subjektiv, schlechter altern als 70er Jahre Filme. Ich finde nämlich, gerade wenn ich mir Freitag der 13. oder so angucke, ich finde, dass die 70er Jahre schon vom Kleidungsstil und allem auch noch so eine extreme Creepiness haben, als die 80er Jahre, wo sie dann mit gegelten Haaren, Schulterpolstern und knallgelben Piratenohrenringen rumlaufen. Geht euch das ähnlich?
Naja, ich finde ja, dass in den 70ern wirklich, wirklich viel Shit produziert wurde, auf diesen, besonders was aus Europa kam, zu großen Teilen. Also das ganze Kannibalen und viele, auch viele sehr, sehr billig beschissene Zombie-Filme. Ich fand die mit 13, 14 echt cool. So, da findet man ja sowas auch gut, wenn man mal in den menschlichen
Körper reinblicken kann. Du redest von Italienischen, nehme ich an, ne?
Ja, genau. Ja,
auch vom Spanischen kannst du auch gleich mit dazu nehmen, eigentlich.
Ja, wie hieß er, der mit dem Feuerzimmer, wo der. Weißt du, was ich nicht meine? Mit dem Freak, der da dieses Zimmer unten im Keller hat, komplett aus Metall, so ein Raum, wo dann Frauen
verbrannt.
Last House on Dead End Street, glaube ich.
Ja, ja.
Oder? Ja,
das ist so. Also, ja, wobei, also ich mag persönlich die Sachen aus den 70ern eigentlich sehr. Also vor allem auch, muss ich sagen, die Sachen, die zum Teil jetzt aus den USA kamen. Das war ja so ein bisschen auch die Rape-and-Revenge-Welle und wo halt auch so noch das Vietnam-Trauma der Amerikaner durchgekommen ist durch viele Horrorfilme. Und ich meine, was für geniale Sachen sind in den 70ern bitte gedreht worden. Der Exorzist, einer der großartigsten Horrorfilme, die je gedreht worden sind.
Ja, aber das sind für mich auch Ausnahmen, weil da wirklich auch Könner am Werk waren. Aber ist es generell? Aber nee, lassen wir das.
Wir müssen vielleicht
noch mal ein Amateursfeld geworden, ja. die Horrorfilmgeschichte.
Ja, ja.
Oder Idioten, finde ich auch. Ich finde
Idioten, ja.
Also meine persönliche Theorie ist ein bisschen, dass es dem Horrorfilm nicht gut getan hat, dass er in Richtung, dass er immer mehr in Richtung Mainstream gekommen ist. Also vom Programmkino, dreckigen Bahnhofskino hin zu den großen Lichtspielhäusern und als familientaugliche Unterhaltung im weitesten Sinne hat ihm nicht unbedingt gut getan.
Aber das war er doch früher teilweise auch schon. Also Boris Karloff und so, die
Filme. Das waren B-Movies. Das waren ja wirklich kleine B-Movies für Special Interest. Die wurden ja nie groß beworben oder liefen irgendwie jetzt großartig in den größten Kinos Amerikas. Das waren immer recht kleine Filme. Und ich glaube eigentlich, mit Der Exorzist hat eigentlich der Mainstream begonnen für das Horrorgenre.
Also, es trifft mal ein bisschen ab.
Ja, es kann ja einfach jemand eine Szene einwerfen.
Also, wenn wir gerade bei Gruseln, dann bin ich mal so frech.
Klar,
sei so frech. Was gehört, also, wo ich daran gedacht habe, was ist Grusel oder wann hast du dich am besten gegruselt? Fiel mir eigentlich so das klassische Bild ein. Ein Lagerfeuer, Leute, die drumherum sitzen und jemand, der eine Geschichte erzählt. Und genauso fängt auch der Film an. Mein allererster. Und habt ihr eine Idee, was ich meine?
Keine Idee, aber der Einstieg ist schon mal gut.
Ist schon mal gut, ja.
Der Einstieg ist dann eine Uhr, wo derjenige hochhält und dann sagt, jetzt hoffe ich, dass ich den Dialog ein bisschen zusammenbekomme, Mitternacht. Und dann erzählt er eine Geschichte von einem Schiff, was von den gierigen Stadtbewohnern vor 100 Jahren an eine Küste gelockt worden ist, um unterzugehen.
Ach, und okay, das, ja.
Der Captain Rache geschworen hat. Genau. Die Rede ist von The Fog, der Nebel von John Carpenter. Und gerade diese erste Szene ist schon so ein Ding, wo, also so, wenn man daheim sitzt und vielleicht mit Freundin oder auch alleine, der Film funktioniert einfach so am besten, sich das dann anschaut, alles auch schön dunkel ist und dann diese Gespenstergeschichte am Anfang kommt. Dazu John Carpenters wirklich unglaublich geile Musik. das ist einfach schon mal ein da baut sich ein richtiger Gruselschauer auf, den der Film auch wirklich meines Erachtens schafft, komplett zu halten und diesen Nebel auch als wahnsinnig bedrohlich und gruselig wirken zu lassen.
Ja. Der Film ist wahrscheinlich wirklich der einzige klassische Gruselfilm der 80er.
Ja.
Wirklich, ich glaube, weil er wurde ja damals auch so ein bisschen verschmäht von dieser Armee an Gore-Huns, die
also der hat auch ganz schlechte, Kritiken bekommen. Also ich halte ihn persönlich jetzt für einen von John Carpenters besten Filme.
Er ist super und er hat sich auch echt gut gehalten. Und woran ich habe irgendwo mal eine Kritik gelesen oder irgendwo mal was im Internet, wo er so ein bisschen als Kindergrusel verunglimpft wurde. Eben weil er zum Großteil auf Blut verzichtet hat und drastisch körperliche Effekte. Was echt schade ist, weil er hat sich bedeutend besser gehalten als viele andere Filme der Zeit.
Aber wer braucht schon Blut, wenn da eine Radioreporterin in einem Turm sitzt, also in einem Leuchtturm, und von einem Nebelwand, der leuchtet und auf die Stadt zuwandert, entgegen der Windrichtung. Also das ist einfach, der hat so viele schöne Gruselelemente, der Film. Sehr schönes Ende, wie gehabt ein toller Score und wirklich auch toll fotografiert worden. Dazu noch dieser schöne 80er Jahre Horrorfilm-Charme, also wo man einfach auch sieht, da steckt jetzt da die riesen Kohle drin. Wirklich toll gefallen. Ich denke mal, zur Handlung habe ich mehr oder weniger eingangs alles gesagt, oder den müsste ja auch wirklich, bin ich der Meinung, der gehört zum Kulturgut. Da muss man die Handlung einfach auch ein bisschen kennen. So oft, wie der schon im Fernsehen hoch und runter gelaufen ist.
Vor allem habt ihr, wo ich dachte, er wäre ähnlich, aber in eine ganz andere Richtung geht, diesen, ich glaube, er hieß The Mist,
von King gesehen? Ja. Ich mochte den.
Ich fand den super.
Ich finde, der hat nämlich eben, als ich die Trailer gesehen habe, ich gedacht, oh Gott, was ein Schrott. Aber ich finde, er spielt am Anfang auch sehr gut mit diesem Nebel. Aber vor allem der eigentliche Horror spielt sich ja innerhalb des Supermarktes ab, in dieser Mini-Gesellschaft, wo dann die böse Christin irgendwie, ich weiß gar nicht mehr was, aber es ging auf jeden Fall, sind einem die Leute extrem auf den Sack gegangen teilweise. Und natürlich am Ende diese Szene, Spoiler, wo er, ich glaube, seinem Sohn will er das Schlimmste ersparen. Ist es nicht so?
Dass ja,
er
genau. Allen.
Und dann kommt die Armee und man denkt, ja.
Tja, so ist es mein Lieber. Wer aufgibt, ja.
Weil, also ein Film, wo Dead Can Dance als Score mit drin hat, kann einfach nicht schlecht sein.
Ja, das stimmt.
Und diese wobei ich auch sagen muss, ich habe im Schluss echt ein bisschen Probleme gehabt, weil ich bin ein großer King-Fan, ich habe so ziemlich alles von ihm gelesen und das weicht halt schon ein bisschen vom Arc, von der Novelle ab. Aber okay, das Ende war trotzdem gut.
Also diese verrückte Christin hat übrigens ein Zitat drauf, das ich gerne mindestens einmal im Monat benutze. Und zwar sagt die, wenn ich eine solche Freundin oder eine Freundin wie dich haben wollte, hocke ich mich hin und kacke eine aus.
Es gibt übrigens eine richtig geile Szene in dem Film, die auch zum Großteil ohne Blut auskommt. An die könnt ihr euch bestimmt erinnern. Irgendwann geht es ja darum, dass sie jemanden aus dem Laden rausschicken wollen, damit er irgendwas holt. Ich glaube, im Auto. Und sie binden eine Schnur um seine Hüfte.
Oh ja.
Und draußen im Nebel lauern ja die Monster. Also das wissen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, aber es wird angenommen. Und er verschwindet dann in diesem Nebel und im Laden drin, die Tür ist halt so ein Spalt offen, halten sie die Schnur und geben immer mehr und mehr Schnur, damit er immer weiterlaufen kann. Und plötzlich gibt es einen gigantischen Ruck und diese Schnur wird quasi rausgerissen. Also irgendwas hat ihn erwischt, aber man sieht es nicht. Und da finde ich den Einfall so genial, dass diese Schnur irgendwann hochgerissen wird in die Höhe.
Das ist
so super und das ist für mich auch so ein bisschen die Definition eben von Grusel. Eben, dass man sieht es nicht, sondern man findet andere Mittel, um quasi die Größe des Schreckens oder des Horrors zu suggerieren.
So wie die Bohren bei Jaws
zum Beispiel,
ein tolles Mittel waren, um den Hai in unserem nicht Gewissen, sondern in unserem
Bewusstsein.
Genau, zu lassen, ohne ihn die ganze Zeit zu zeigen. Und ein nähernder Hai ist doch viel gruseliger, wenn man praktisch nur die Bojen auf sich zuschwimmen sieht, die man ihm irgendwie mit der Harpune in die Seite geschossen hat.
was ich finde übrigens bei The Fog, also jetzt wieder mein Nebel, so toll ist, ist auch ein bisschen, dass so diese Geister, Zombies, whatever, auch nie deutlich gezeigt werden, wirklich, sondern es sind also schemenhafte schwarze Gestalten eigentlich mit, man erkennt so ein bisschen so ein Piraten-Seemanns-Outfit und dann glühende Augen. Also ich glaube sogar weißglühend, wenn ich mich jetzt so dran erinnere. Also das ist der Prototyp für jeden Albtraum als Kind. Also ich glaube, ich hatte wochenlang Albträume, als ich den mal nachts heimlich auf einem Dritten oder so angeschaut habe. Und falls jetzt jemand vom Fernsehen zuhört, das wäre super, wenn die dritten Programme wieder anfangen würden, alte Horrorfilme zu zeigen. Vielen Dank.
Das war übrigens das Schlimme früher. Da hat man heimlich einen Film gesehen, war psychisch total verstört, konnte aber nicht bei seinen Schutzbefohlenen körperliche Wärme, Geborgenheit, Liebe und Selbstbewusstsein betteln, weil man hätte man sich ja verraten.
Dazu noch eine kleine Geschichte. Ich habe als Kind heimlich, VHS-Zeiten vor so hin, hatten meine Eltern vergessen, einen Fernsehschrank abzuschließen. Und da habe ich mal gedacht, ich starte die Kassette, die da drin lag. Und der Film hieß Zombie. Ich war, wie gesagt, 6 Jahre alt oder so. Ich habe dann vielleicht, was weiß ich, 20 Minuten reingeschaut. Ich hatte danach wochenlang Albträume. Denn zum Glück, ich meine, der Film handelt von lebenden Toten und wir haben knapp 50 Meter Luftlinie von einem Friedhof weggewohnt. Also das war die lustigste Kindheitserinnerung, die ich so hatte.
Und, das war die lustigste?
Sozusagen.
Ein fröhliches Kind.
Ja, und es ist, wie du sagst, also man kann halt nicht zu den Eltern gehen und sagen, bitte, ich habe Angst, dass da demnächst jemand von dem Friedhof kommt und sich rausgraben hat oder ähnliches.
Ja, mein Vater wär böse geworden. Ich weiß, dass mein Vater mir mal verboten hat, Rocky zu sehen. Und dann bin ich zu einem Freund gegangen und habe da übernachtet. Und mein Vater hat vorher noch gesagt, so, du darfst beim Jochen übernachten. Jochen hieß der. Aber du guckst dir nicht Rocky an.
Nicht so. Natürlich nicht.
Am nächsten Tag kam mein Vater abends von der Arbeit und findet seinen Sohn im Keller, der einen Sack von einem Schlafsack aufgehängt hat und mit Winterfäustling drauf eindrischt. Und ich glaube, ich habe dann einen Tag Stubenarrest gehabt.
Großartig.
So doof kann man sein, wenn die Empathie, die Energie und die Begeisterung mit einem durchgehen.
Nochmal. Das ist eh krass, echt. Ich meine, ich konnte als Kind so eigentlich alles schauen, bis auf Pornofilme. Und diese panische Angst, die man als Kind manchmal empfunden hat, ich kann mich echt erinnern, ich habe manchmal panisch den Videorekorder ausgemacht oder den Fernseher ausgeschaltet. Das war Wahnsinn. Und ich würd mir sowas heute mal wieder wünschen, dass ein Film so etwas hinbekommt.
Aber bei mir ist eine Angst bis heute geblieben. Und ich habe jetzt Kevin Smith, der Regisseur, hat genau dieselbe Angst. Und zwar hat Steven Spielberg mit Der weiße Hai ihm das Meer versaut, hat er gesagt. Und was ich so schön fand, wo ich an mich selber denken musste, der hat gesagt, er hat mir nicht mal nur das Meer versaut. Wenn ich in irgendeinem Hotel in einen Pool gehe, dann drehe ich einmal die Runde und gucke nach der Shark Door. Und ich weiß, dass ich als Kind, wenn ich in Hotelpools, ich war die totale Wasserratte, weil ich wollte wie der Mann aus dem Meer werden. Ich wollte diese Schwimmhäute haben zwischen den Fingern, falls ihr das kennt. Und irgendwann hat mein Vater mal zu mir gesagt, ja, wenn du ganz viel im Wasser bist, dann kriegt man die ja vielleicht von allein. Und deswegen bin ich immer im Wasser gewesen, wenn wir in irgendwelchen Hotels waren. Und da habe ich dann öfter auch so panische Angst gehabt, dass ich dachte, ich habe hinter mir so einen Schatten von einem Hai gesehen und ist man wie ein von der Tarantel gestochen, zum Ufer geschwommen, rausgeklettert und hat sich den Pool ganz in Ruhe angeguckt und ist damit etwas Grusel wieder rein. Also der weiße Hai hat für mich das Schwimmen im Meer, selbst wenn es in absolut haifreien Zonen sind, gibt es bei mir immer noch so Momente, wo ich denke, so jetzt gehe ich mal kurz an den Strand und gucke mir das mal von draußen kurz an, ob da nicht doch ein Hai ist.
Ich würde noch ganz kurz was aufgreifen, was Victor vorhin gesagt hat, mit John Carpenter, weil ich bin ehrlich, wo ich die Liste mir überlegt habe, was für Filme, ich hätte locker, glaube ich, 4, 5 Filme von John Carpenter eigentlich draufschreiben können. Also der, muss ich sagen, ist einer der großen Meister in den 80ern gewesen, der es wirklich, wirklich super verstanden hat, eine tolle Gruselatmosphäre zu erzeugen. Es ist furchtbar schade, dass er dann sowas wie Vampires gedreht hat.
Ja. Und, ich mag ja sogar Prince of Darkness, den viele, viele leider nicht gesehen haben. Ah,
der ist klasse, Prince of Darkness. Also, find ich
und ich mag sogar In the Mouth of Madness. Mochte ich auch. Nicht alles an dem Film ist gut, aber er hatte Elemente, die ich wirklich, wirklich super fand.
Ja, also das wollte ich nur noch anmerken. Also von daher ein ganz großer Meister des Grusel-Horrorfilms, John Carpenter. Und da sollte man wirklich zumindest als Filminteressierter 4-5 Filme auch daheim stehen haben und nicht nur aus dem Horrorbereich.
Ja.
Carsten, nenn du doch auch mal noch eine Szene.
Alles klar. Da ihr ja vorhin schon mit Stephen King losgelegt habt und ich generell keinen Grusel ohne Stephen King, weiß ich nicht, keine Liste ohne Stephen King zusammenbauen kann, würde ich ganz gerne mit Sie beginnen. Also es gab ja zumindest diese beiden Bücher, Sie und S. Ich weiß nie, ob es R gab. Den habe ich zumindest nie gelesen und S ist auch ja, ich weiß, es würde jetzt S, ob es ihn gab, aber die Bücher hießen ja Sie, Er und also ob es Er gab, weiß
ich nicht. Wir haben es verstanden, Carsten.
Okay. Im Englischen hieß der Film übrigens Misery, weil es eigentlich, das war der Name dieser Buchreihe. Ich muss da glaube ich anders anfangen. In Sie geht es um einen verrückten Fan. Etwas, was man jetzt so nicht als normal lesen, da nicht nachvollziehen kann, aber sich zumindest vorstellen kann. Es gibt also einen berühmten Autor, der heißt halt Paul Sheldon und der hat einen verrückten Fan. Leider hat Paul Sheldon einmal einen Unfall. Er kommt mit dem Auto von der Straße ab und stürzt zum Gebüsch hinab und kann sich selber aus dem Wagen nicht mehr befreien, aber sein verrückter Fan findet ihn. Der verrückte Fan zieht ihn aus dem Wagen und peppelt ihn so wieder auf. Und nimmt ihn aber auch gleichzeitig gefangen, weil in den Unterlagen, die sie halt aus dem Wagen geklaut hat, findet sie den neuesten und auch letzten Roman einer großen Romanreihe, die da Misery heißt.
Aber
und
das das mit dem Gefangen, das ist doch nicht von Anfang an ersichtlich. Also muss man dazu sagen, Krankenschwester und pflegt ihn erstmal. Also für ihn am Anfang denkt man noch, oh, was hat er Glück gehabt.
Ja, stimmt. Also, aber es kommt einem schon ein bisschen komisch vor. Ich meine, der Film spielt jetzt nicht irgendwie in den 40ern oder so, sondern in den 80ern, 90ern. So, dass man denkt, warum ruft denn da keiner einen Krankenwagen? Oder denn man bleibt ja nicht irgendwie tagelang bei irgendwelchen Leuten zu Hause im Bett rumliegen und wartet dann irgendwie auf die Ärzte. Das ist ja eher ungewöhnlich. Irgendwann kommt er halt auch auf den Trichter, dass er eher gefangen wird und sie sagt es ihm ja auch und was ich erzählen wollte, sie findet halt das Buch, das letzte Buch, in dem er halt Misery, also diese Hauptdarstellerin, die sie halt so toll findet, sterben lässt und damit kommt sie halt nicht zurecht und lässt ihn das Buch verbrennen und verlangt dann von ihm, dass er ein neues Buch schreibt. Naja, die Situation ist einfach so, dieser Autor ist halt gefangen genommen und soll halt ein neues Buch schreiben, ein weiterer toller Roman in dieser Misery-Kette. Unter einem Vorwand jagt Paul Sheldon halt diesen verrückten Fan in die Stadt, um Papier zu kaufen und er versucht halt aus seinem Zimmer auszubrechen. Da schafft er zum Beispiel, indem er sich aus seiner Haarspange oder ich glaube eine Büroklammer ein Dietrich zusammenfuchtelt und haut dann in seinem Rollstuhl ab und kommt damit auch ins Wohnzimmer und in andere Bereiche des Hauses, wo er versucht Hilfe zu bekommen. Einmal durch ein Telefon und zum Schluss, indem er halt durch die Vordertür oder durch die Hintertür versucht zu fliehen. Das klappt aber aus unterschiedlichen Gründen nicht. Zum einen ist er halt immer noch geschwächt von seinem Autounfall und zum anderen hat sie halt alles abgeschlossen und aus dem Telefon die Innereien geklaut, was er mit einem This Crazy Bitch oder so quittiert. Naja, irgendwann gibt es halt diese berühmte Szene, auf die ich halt hinaus wollte, die so auch in ganz vielen anderen Filmen vorkommt, aber da ist sie schon ziemlich perfekt. Und zwar hört er halt, wie sie so langsam zurückkommt. Also sie fährt mit ihrem Jeep so langsam wieder die Böschung auf und kommt zu diesem Haus zurück, in dem sie halt beide jetzt wohnen. Und er haut dann halt mit seinem Rollstuhl, mit allen möglichen Handicaps halt wieder ab und verschwindet oder geht wieder zurück auf sein Zimmer. Dort gibt es halt mehrere Szenen, wie er halt hier und dort hängen bleibt und der Rollstuhl nicht überall durchpasst und er dann halt kurz eigentlich fast schon in Sicherheit ist, aber dann halt sieht, oh, er hat noch vergessen, die eine Tür zuzumachen, die war ja zu, als er rausgekommen ist und macht dann schnell noch diese Tür zu. Und dann gibt es noch so eine tolle Schnitttechnik, wie sie halt mit dem echten Schlüssel die Haustür so langsam aufschließt und er halt seinem Dietrich seinen Raum wieder versucht abzuschließen. Also das ist wirklich super toll gemacht. Naja, zum Ende hin schafft er es halt, für einen Moment es halt aufrecht zu erhalten, dass er die ganze Zeit in seinem Zimmer geblieben ist und sie findet das aber später raus, weil er leider bei seinem Ausflug einen Porzellanpinguin umgehauen hat und dann nicht wieder richtig hingestellt hat. Also genau genommen hat er ihn falsch rum hingestellt und wird dafür auch noch ziemlich hart bestraft. Sehr, sehr brutal, eine der brutalsten Szenen, die ich je in einem Film gesehen habe. Aber das ist ja jetzt nicht Thema der Sache. Das ist ja nicht das Thema, sondern nur diese Ausbruch und zum Schluss wieder zurück in sein Zimmer verschwinden Szene, was vielleicht auch wieder irgendwie so was Kindmäßiges in uns weckt, wo wir halt versuchen irgendwo abzuhauen und dann irgendwas angestellt haben und dann wieder zurück müssen und dann auch noch versuchen, alles so aussehen zu lassen, wie es denn ausgesehen hat, als man den Raum betreten hat. Oder sehe ich das verkehrt?
Naja, für mich steckt dahinter so ein bisschen so eine Grundangst, als Mann einer Frau ausgeliefert zu sein. womit spielen ja auch viele Horrorfilme. Ich werde gleich drüber sprechen, weil meine Szene in eine sehr ähnliche Richtung geht. Aber ich habe Misery, ich habe den damals gesehen, ich kann mich kaum erinnern an den Film, bis eben auf diese eine Szene, die du gerade so schön beschrieben hast.
Wo er abhaut? Nee, oder
es gibt auch eine super, ich finde, die creepieste Szene ist, wo er langsam aufwacht und was weiß ich. Und irgendwann gibt es so eine Szene, wo die sehr ruhig ist und wo out of the blue sie in extremer Geschwindigkeit auf ihn zuläuft, also durch die Tür öffnet, auf ihn zuläuft und ihm so eine Spritze in den Arm haut. Die fand ich so super creepy.
Ja, also die ganze Schauspielerin, ich glaube, es war ja Kathy Bates, oder?
Ja.
Die schafft es sowieso an ganz vielen Stellen ganz einfach nur unglaublich. Ich weiß nicht, ob es das früher schon gab oder ob das wirklich das erste Mal war. Sie erzählt dann auch häufig so in Nebensätzen, also die Szene, die ich da halt meinte, ist... ja, ich weiß, manchmal sind meine Aussagen ein bisschen schwammig, aber habe ich jetzt schon bedeutend besser im Griff, viel besser, als ich das letzte Mal irgendwie, als in dem Moment, wo ich das letzte Mal vor Gericht stand. Und sie erwähnt also im Nebensatz irgendwie eine etwas seltsame Situation, auf die sich dann aber nie wieder eingeht. Das ist etwas, was man eigentlich viel häufiger jetzt noch in einer Komödie sieht, wo halt Leute in einem Nebensatz irgendwas erwähnen, was halt irgendwie so ein bisschen seltsam oder verrückt klingt, aber da habe ich das so das erste Mal in einem Film oder halt diese gesamte Art, irgendwas zu erzählen, habe ich das erste Mal da so mitbekommen.
Übrigens ist der Film so ein bisschen angelegt, generell der ganze Stoff. Es gibt einen Film mit Clint Eastwood, ich glaube, der englische Titel ist Begilded, ich bin mir aber nicht sicher, der spielt so ein bisschen im Nord-Süd-Staatenkrieg in Amerika und er ist ein Soldat, der irgendwann schwer verletzt an eine Art Kommune gerät, in der nur junge Mädchen leben. Und die nehmen ihn dann auch zu sich auf, um ihn gesund zu pflegen. Und irgendwann wird ihnen klar, dass sie ihn nicht gehen lassen wollen. So ein bisschen spielt das damit. Und ich kann
ja ein Albtraum.
Was?
Das ist ja ein Albtraum.
Und vielleicht kann ich auch jetzt ganz gut übergehen zu meiner Szene. Und es ist ein neuerer Film, und zwar Der Antichrist von Lars von Trier.
Oh ja.
Und der ist ja recht aktuell. Also ich werde jetzt nicht groß über den Film sprechen. Jeder, der diesen Podcast hört, hat auch von dem Film gehört und weiß auch, worum es geht.
Ja, wir haben ihn im Podcast sogar mal als Hauptthema gehabt.
Ah, super, okay. Wir haben
ihn eine Stunde lang gesprochen, aber...
Und die Szene, um die es geht, das ist für mich dieses vollkommen ausgeliefert zu sein, ist, nachdem sie ihm den Fuß mit dem Stein beschwert hat, gelingt ihm ja die Flucht. Er rennt durch den Wald und sie hinterher und er sucht Schutz in so einer Art Erdloch.
Fuchsbau ist es.
Genau, dieser Fuchsbau, in den er da reinkrabbelt. Und wir sehen eben parallel montiert er in diesem Fuchsbau, hält schön still, damit sie nicht hört. Sie ruft oben nach ihm, wie von Sinnen, total aggressiv und wütend. Ja, also wir wissen, durch ihre Art, wenn sie ihn erwischt, dann gibt es richtig Haue. Oder es wird böse Konsequenzen für ihn haben. Und verraten wird er eben dann durch einen Raben, der sich auch in diesem Fuchsbau befindet, der der auch wie von Sinn anfängt zu schreien. Und jetzt beginnt für mich die Gänsehaut, die wirklich unangenehme Situation. Willem Dafoe schnappt sich einen Stein und fängt an, auf diesen Raben einzuschlagen, um ihn eben mundtot zu machen. Und dieses Viech hört einfach nicht auf. Er kriegt ihn einfach nicht tot. Und er schlägt und er schlägt und das Viech schreit weiter. Und der Rabe müsste eigentlich schon längst Brei sein. Aber er kriegt es einfach nicht hin und wird dadurch von ihr entdeckt. Und für mich ist diese Szene wirklich, wirklich, wirklich Horror. Einfach auch dadurch, dass es eben eine Frau ist und man auch schon vorher gesehen hat, zu welchen Aktionen sie fähig ist. Und es hier auch offenbar gar nicht darum geht, den Mann umzubringen, was einer Erlösung gleichkäme in seiner Situation, sondern ihn wirklich zu quälen und zu einer Art Sklaven zu machen.
Ja, obwohl sie ihm dann auch hin und wieder mal zwischen den Foltereien einen versucht, ihm was Gutes zu tun.
Ja, das kann man sein. Ja. Ich habe sowieso solche Angst vor Frauen. Philipp, hilf mir.
Nein, aber ich spreche von der roten Fontäne.
Ja, ich weiß, ja.
Aber ist super. Also erstmal, ich habe überhaupt keine Angst vor Frauen, aber ich muss sagen, dass ich mich vor Frauen in Horrorfilmen viel besser gruseln kann als vor Männern. Ich weiß nicht warum, aber
so. Unterschätzt die.
Naja, es ist auch immer Mama irgendwie, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also gerade, ja, Freitag der 13. hatte ich ja damals genannt, fand ich super creepy. Und die Szene, wenn ich überleiten darf zu meiner nächsten Szene, die ich als nächstes nennen werde, ist auch eine Frau. Und dieser Film, den hatte ich mir auch in jungen Jahren bei einem Freund angeguckt, wo die Mutter jetzt nicht so erpicht drauf war, was oder ihr eigentlich scheißegal war, was die Kinder im Fernsehen gucken. Und sowas nützt man dann als Kind natürlich gerne aus. Und die Szene, der Film an sich ist jetzt nichts Besonderes. Er heißt Burnt Offerings von 1976 und er hieß damals im deutschen Fernsehen Landhaus der toten Seelen. Ja. Mit Oliver Reed und einer Frau, ja, die gar nichts machen muss. Man muss sich nur ein Foto von ihr angucken und sie ist so verdammt creepy. Karen Black, die hat einen Silberblick und ein Gesicht, dass man eigentlich jeden Horrorfilm oder Gruselfilm, in dem man sie castet als Bösewicht, hat schon mal 2 Sterne mehr bei mir. Allein, weil ich sie so creepy finde.
Karen Black hat echt eine Fratze.
Ja,
so eine richtige Fratze.
Es ist dieser Blick und die Geschichte ganz kurz zu erzählen, es geht um eine Familie. Karen Black ist die Frau, Oliver Reed ist der Mann, haben sie noch einen Sohn und es ist eigentlich so ein bisschen die Geschichte von einem Haunted House. Also es passieren immer total üble Situationen und lebensbedrohliche und die einzige Person, die noch in dem Haus wohnt, ist eine alte Frau, die ganz oben wohnt. Zu der hat aber nur Karen Black Kontakt. Und ich glaube, es ist die Vermieterin und die geht dann immer mal hoch und sagt, wie nett die alte Frau ist. Und irgendwann eskaliert die Situation völlig. Ich glaube, das Haus fällt beinahe auseinander und der Mann macht das, was man eigentlich den ganzen Film denkt, was er machen sollte. Nämlich er sagt, wir gehen jetzt. Und sie gehen alle zum Auto und die Karen Black sagt, ich gehe noch mal hoch zu der alten Frau und verabschiede mich. Und er wartet unten und irgendwann hat er zu viel und denkt, jetzt gehe ich hoch. Und dann kommt er oben in das Zimmer. Ich kriege eine Gänsehaut übrigens jetzt, wo ich diese Szene wieder erzähle. Und er geht hoch und dann hat man sich ein wenig bei Herrn Alfred Hitchcock bedient. Auf jeden Fall sieht er die Frau von hinten in einem Rollstuhl sitzen. Er sagt, was haben Sie mit meiner Frau gemacht? Wo ist meine Frau? Und ich will endlich weg hier und hast du nicht gesehen? Und dann geht er hin und dreht ihren Rollstuhl um. Und diese alte Frau, die da im Rollstuhl sitzt, ist seine Frau, nur viele, viele Jahre älter. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen.
Hast du geweint? Ich habe ja immer geweint als Kind, wenn ich mich besonders erschrocken habe.
Aber ich habe wirklich, und das Schlimme war, ich bin jemand, und da kommen wir zum Thema, was ich nachher nochmal ansprechen werde, ich finde die Vorstellung, dass ich schlafe und jemand steht neben meinem Bett und sieht mich, beobachtet mich, wie ich da so friedlich schlafe, finde ich total creepy, weswegen ich als Kind immer absolute Dunkelheit in meinem Zimmer wollte. Also das Gegenteil, was andere Kinder, wenn sie sich gruseln, oft wollen. Und war ich ja in einer fremden Umgebung und der Freund, bei dem ich geschlafen hatte, der fand den Film wohl auch ziemlich gruselig, weil er hat darauf bestanden, dass das Licht anbleibt und die Tür zum Gang offen. Und das war für mich praktisch so das schlimmste Szenario überhaupt, weil es konnte jemand reinkommen, ohne dass ich es höre, und er konnte sich neben mich stellen und mich in Ruhe angucken. Und ich meine, man hat ja auch als Kind mal gerne so, ich habe so Bauklotz-Stolperfallen gebaut, dass der böse Mörder, der in mein Zimmer kommt, darüber stolpert und ich sagen kann, haha, hier bin ich in der Ecke und du siehst mich nicht mal. Ich habe nie so weit gedacht übrigens, dass
ich habe das zumindest so oft
Taschenlampe mitbringen kann, aber das ist ja auch gut so. Das gab mir Schutz, die Dunkelheit.
Ich habe das ja sehr oft bei meinem Bruder gemacht, als wir noch sehr jung waren und uns sein Zimmer geteilt haben. Habe ich oft gewartet, bis er eingeschlafen ist, und habe mich dann einfach neben sein Bett gestellt und ihn angeschaut. Und habe dann, er hat geschlafen, er hat natürlich nichts gemerkt, und dann habe ich kleine Geräusche von mir gegeben, damit er aufmerksam wird. Ja, und er hat sich immer so erschrocken, wirklich. Und das war so ein Vergnügen, mich. Umso größer der Horror in seinen Augen war, desto größer war meine Befriedigung.
Was für ein schlechter Mensch bist du?
Ich dachte, du hättest ihn in den offenen Mund gespuckt.
Als du gesagt hast, in den offenen Mund, habe ich noch was ganz anderes erwartet. Aber
natürlich, ja, so, Philipp, echt, ey. Als Mann mit Kindern, wirklich, das ist echt hart. Entwickelt.
Genau. Die Golden Shower.
Den hätte ich übrigens auch schon genommen, gell? Landhaus der Toten Seelen. Aber echt? Ich hatte eine andere Szene im Kopf erst.
Welche?
Diesen Chauffeur.
Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern.
Da gab es einen Oliver Reed hat ab und zu einen Traum von einem Chauffeur gehabt, von einem Typ, der schwarzen Anzug anhat und eine schwarze Brille, wo man seine Augen nicht sehen konnte. Und den fand ich also in dem ganzen Film creepy. Und eben den Schluss, den du ja genannt hast. Also das hat im Ganzen natürlich dann nochmal so richtig einen Kick gegeben. Aber ich bin auch
erfreut, dass ihr den Film alle kennt, weil er ist nämlich nicht wirklich einer der bekannteren
Gibt's Horror. Übrigens auch nicht in Deutschland, also nur ich weiß nicht, als UK, aber als US-DVD gibt's ihn, als Deutsche leider nicht. Also
nee, ich glaube einfach, dieses Missverhältnis gerade entsteht einfach dadurch, dass Khalil den Film gesehen hat und du, Philipp, offensichtlich nur einen YouTube-Clip.
Nein, ich habe den Film gesehen. Es ist nur wirklich.
nein, ich habe den Film gesehen.
Ich habe ihn im Fernsehen damals gesehen. Ich konnte eine Nacht nicht schlafen.
Ich mache doch Spaß.
Nur diese Szene am Ende, die hat sich so. Ich habe die ganze Nacht nur an diese beschissene Karen Black in alt auch noch. Wie als wäre sie alleine nicht schon angsteinjagend genug. Khalil.
Ja. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass ich dazu komme, mehr als drei Filme zu besprechen, weil ich habe jetzt was vorgeschoben. Die Rede ist von Phantasm, das Böse, von Don Coscarelli. Auch wieder einfach mal in die Runde gefragt. Kennt ihr ein paar?
Ja, vielleicht. So, ich kann jetzt richtig aufblühen. Ich habe mich sogar mit Don Coscarelli unterhalten. Applaus.
Oh, bitte. Geil. Echt?
Ja. Super. Auf dem Fantasy-Filmfest in Hamburg, wo er Phantasm 4 vorgestellt hat. Oder war es 3? Cool. Ich weiß es nicht mehr, wo dann mitten oder am Ende des Films die Kohle ausgegangen ist.
Habt ihr eure Kugeln verglichen?
Ja, er ist Italiener.
Ich habe so eine Kugel als Modell daheim.
Guck, so weit kann die Irrheit gehen.
Aber Khalil, voll funktionsfähig, nehme ich an.
Also ich habe es mal probiert, aber es hat leider dann doch nicht funktioniert.
Ja, okay.
Also die Story von Phantasm, für die wir ihn nicht kennen, ist ein Streifen Ende der 70er. Die Eltern von einem jungen Mann sterben und auf einem Friedhof beobachtet er dann durch Zufall ein paar seltsame Begebenheiten. Und wie sich dann halt rausstellt, passieren auf diesem Friedhof halt äußerst seltsame Dinge. Also der Friedhofs Totengräber ist ein riesiger, oder Bestatter, was auch immer, ist ein riesiger Typ, der so gut wie gar nicht eigentlich redet. Und auch andere seltsame Gestalten sind da unterwegs. Und schon bald stellt sich raus, dass auf dem Friedhof halt auch jede Menge anderer seltsamer Gestalten leben, beziehungsweise der Friedhof nicht nur einfach ein Friedhof ist. Mehr möchte ich eigentlich zur Story nicht sagen. Ist auch teilweise wirklich ein bisschen, wenn man das erste Mal anschaut, auch verwirren von Schnitten von her oder von auch der Erzählstruktur, wenn man so will. Also so ging es mir zumindest so. Und was den Film also so gruselig macht oder diese Gruselszene, ist einfach dieser Tallman, dieser riesige Bestatter, den man immer wieder durch die Gegend da laufen sieht, der zum Beispiel dann auch mal einen Sarg alleine aus dem Auto rausholt und sich auf die Schultern stellt und auch nochmal am Schluss einen grandiosen Auftritt hat, wo man denkt, ah, der Junge hat nur geträumt, also Achtung, Spoiler, und man dann diesen Tallman auf einmal im Spiegel sieht, der sagt, bla bla, soll ich jetzt genauer eingehen, und quasi dann Hände aus dem Spiegel schießen, die den Jungen dann in den Schrank ziehen wollen. Also das ist auch so eine Szene. Ehrlich, der Film ist vielleicht ein bisschen, also blutleer kann man so nicht sagen. Also er ist sogar so, dass der immer noch beschlagnahmt ist in Deutschland. Wobei ich mich halt auch frage, wann sie denn endlich mal runterholen, weil also der ist leider echt, also wenn man heute mit anderen Sachen, vielleicht ist der wirklich harmlos, aber wirklich auch ein toller, kleiner, intelligent gemachter Horrorfilm. Den ersten Teil, also Phantasm 1, habt ihr den gesehen?
Nein, ich hab sogar die DVD von Anchor Bay noch hier. Ich habe wirklich viel von dem Shit verkauft, aber den habe ich behalten, weil ich liebe ja diese Szene, diese Fingerszene.
Oh ja.
Kurz erklärt, dieser Tallman hat eben diese Kugeln, mit denen er Menschen jagen kann, die sich dann am Kopf festbohren und daraufhin eine riesige Blutfontäne quasi aus dem menschlichen Kopf raussaugen und ins Freie spritzen. Und dieser Junge ist auf der Flucht vor dem Tallman, rettet sich in einen Raum, schlägt die Tür hinter sich zu und quasi aus der Schöpfung lehnt sich an die Tür zurück und wir denken, er wäre in Sicherheit. Und wir hören aber so ein merkwürdiges Klopfgeräusch, so babab, 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 babab. Und der Junge schaut hoch, die Tür hoch, quasi über seine Schulter hoch. Die Kamera nimmt den Blick auf, fährt hoch. Und wir sehen, dass, obwohl die Tür zu ist, zugeschlagen, sind quasi die vier Finger von dem Tallman in den Türrahmen eingeklemmt und klopfen gegen das Holz. Und das ist ein toller, toller Effekt. Eben weil es auch in einer Einstellung passiert und nicht irgendwie wild zusammengeschnitten ist. Ich weiß, da war ich wirklich überrascht.
Was ich bei dem Film auch noch ganz toll finde, also das ist oftmals bei Filmen, die eine echt gute Gruselatmosphäre erzeugen, ist auch wieder der Score. Also er hat einen ziemlich, ziemlich guten Soundtrack. So,
aber ist das so ein Synthesizer-Ding?
Ja, auch ein bisschen so in die Carpenter-Richtung reingehend. Aber ist wirklich gut gemacht, fand ich. Also generell, der Film hat tolle Bilder auch zum Teil, auch fast schon surreal, wenn man so will. Wenn ich da gerade in dem Friedhof drin denke, ja gut, da werde ich jetzt halt doch was spoilern, weil dieser Friedhof stellt sich halt als Tor zur anderen Welt, zu einer anderen Welt heraus. Und um da die Dimension zu betreten, da ist dann was, was sich dann auch später als überdimensionale Stimmgabel rausstellt, mehr oder weniger ein bisschen. Jedenfalls teilweise wirklich abgefahrene Bilder. Und allein schon diese fliegenden Kugeln sind auch was so in den Kanon der Horrorfilme gezogen ist. Also fast jeder Horrorfilmfreund wird mit diesen fliegenden Kugeln mit Klingen dran was anfangen können, behaupte ich jetzt mal.
Also was ich noch sagen kann, der erste Teil war noch relativ gut. Der vierte war ziemlich schlecht, aber nicht, weil da irgendwie technisch nichts mehr ging, sondern weil der einfach keine Kohle mehr hatte. Aber irgendwo, der zweite oder der dritte Film, der war sogar irgendwie zum Teil witzig. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber ich habe immer noch im Hinterkopf, dass er mich irgendwie sehr stark an Kevin allein zu Hause erinnert hat.
Das war der dritte.
Der dritte, ja, den kann man sich sogar relativ normal angucken, wenn man in dieser Liste ist von FSK beschlagnahmten Filmen.
Ja, was schade ist, ist wirklich.
Aber es gibt doch gibt's in Deutschland nicht eine 16er Fassung von,
ja,
von Das Böse, ja, oder?
Es gibt eine 16er Fassung, aber ich müsste mal nachschauen, wie lang da die Laufzeit ist. Was ganz schön ist, also da kommt jetzt wieder der DVD-Sammler in mir hoch, es gibt in England eine Box mit allen Phantasm-Teilen. Okay, man braucht halt definitiv nicht alle, leider sind die restlichen Teile echt schlecht, aber auch viel Bonusmaterial und das Ganze ist verpackt in so einer Kugel mit Plastikklingen drin. Fand ich super, wo ich es ausgepackt habe. Oh, geil. Ja.
Dann,
also, wenn also wenn du eine kennst, Philipp, echt mal anschauen müsst, wie man es dir gefällt.
Der Witz ist, als ich mal in Amerika war, lief wahrscheinlich zu einem der Nachfolger, aber es war in den 80ern, lief den ganzen Tag im Fernsehen die Werbung, die für den Kinofilm, der damals lief. Ich weiß nicht, ob das der erste oder der zweite, aber deswegen war mir diese fliegende Kugel durchaus ein Begriff. Aber ich habe den Film leider nie gesehen. Ich wollte den immer sehen, konnte mich aber später nicht mehr an den Titel erinnern und war damals ganz angefixt. Als Kind ist man ja begeistert gewesen, also zumindest damals, dass tagsüber Werbung für extrem erwachsene Filme im Kinderprogramm laufen.
Und natürlich dieser obergeile Titel Das Böse. Das ist einer der seltenen Fälle, wo der deutsche Titel wirklich besser ist als der Originaltitel. Und so ein bisschen wie auch von John Carpenter, Assault on Precinct 13, der auf Deutsch heißt Das Ende.
So heißt der, das wusste ich gar nicht.
Das hat sowas toll Fatalistisches, finde ich.
Obwohl, das finde ich passt Eindruck, dann gar nicht mehr so zu dem zu Assault.
Nee, gar nicht. Das Ende. Das Ende ist ein Quatschtitel, aber du erwartest wirklich einen Film, der dir das Ende zeigt. Genauso wie du auch erwartest, das absolut Böse zu sehen. Ja, endlich Antworten in dieser chaotischen Welt.
Um vorzugreifen, ich habe auf meiner Liste auch so ein Ding, wo der Originaltitel und der deutsche Titel, wo man schon ein bisschen so Augenbrauen einen hochziehen, fällt mir so spontan auf.
The Fridge?
Lasst euch da überraschen. Ich glaube, wer ist denn dran?
Carsten.
Ah, okay, ja gut. Dann nehme ich natürlich wieder einen Grusel-Horrorfilm, den bestimmt jeder kennt. Also Misery hat ja, vermute ich, auch mal jeder gesehen.
Ja, klar.
Ja, der nächste, den ich halt gerne nennen würde, ist halt Poltergeist. Also Poltergeist ist so ein 80er-Jahre-Horrorfilm. Das Tolle daran ist aber, oder gerade für diesen Podcast Spitze, dass da gar nicht so viel Blut läuft. Also da gibt es ganz, ganz viele Szenen drin, die halt ganz einfach nur super gruselig, richtig creepy sind. Mir fallen dafür keine weiteren Begriffe mehr ein. und zwar eine Szene, die ich halt nennen will, ist halt auch irgendwie kameratechnisch oder filmtechnisch super spannend gemacht. Und zwar, wie soll man das sagen? Es ist halt mehr oder weniger so eine Alltagsszene in der Küche. Also was man halt sieht, ist so eine typische, ich sage jetzt mal, Küche im amerikanischen Stil, klar, ist ein amerikanischer Film, mit so einer kleinen Theke und dahinter halt ein runder Tisch, um den halt so mehrere Stühle stehen. Und was halt passiert ist, ist, dass diese Stühle nicht mehr an dem Tisch stehen. Also etwas, wo man sich vielleicht im Moment wundert, warum stehen die Stühle nicht mehr an dem Tisch, was halt die Hauptdarstellerin dann auch tut. Aber sie denkt halt nicht länger darüber nach, sondern geht halt dann ganz einfach zu diesen Stühlen hin, schiebt die wieder alle an den Tisch zurück und trifft dann noch ihre Tochter, setzt diese Tochter auf die Theke, aber das ist eher nebensächlich. Sie geht dann halt ihrer normalen Alltagstäglichkeit nach, und zwar geht sie an irgendeinen Schrank und holt irgendwas raus, und die Kamera fährt halt so von diesem Tisch für einen Moment weg. Und diese Szene ist auch wirklich nur 7 Sekunden lang. Also sie steht dann nämlich wieder so auf oder dreht sich wieder zurück zu diesem Tisch, und plötzlich stehen all diese Stühle auf dem Tisch und dann halt noch so aufgebaut in so einer Art Pyramide, wo die Stühle halt plötzlich andersrum stehen, und du weißt ganz genau, das kann nie im Leben irgendeine Person in 7 Sekunden, was oder 5 Sekunden.
Das war das Team aus Educators.
Ich kenne Educators jetzt nicht. Aber ich hatte mich gerade so schön reingesteigert und das Publikum mitgenommen. Jetzt bin ich raus.
Zumindest Gott, ich bin so scheiße, es tut mir leid.
Nein, ist völlig in Ordnung. Und man weiß halt genau als Zuschauer, ach du Scheiße, niemand kann so schnell diese Stühle hingestellt haben. Und jetzt muss man dazu auch noch sagen, okay, in den 80ern war das halt mit den CGI-Effekten auch noch nicht so weit. Also heutzutage würde man sagen, ja, war irgendwie toll zusammengeschnitten oder so, das sind CGI-Stühle, das erkenne ich an den Pixeln und so. Aber damals war das halt noch ein einiges das Ding. Aber Poltergeist hat, wie gesagt, auch noch ganz viele mehr von diesen Szenen. Da gibt es super furchteinflößende Clowns, Fernseher, die rauschen und aus den Händen kommen, Steaks, die aus sich selber bewegen und Hühnerbeine, wo Maden rauskommen und zum Schluss, das ist noch überhaupt das Allercoolste, dass als dann das Ganze, also darf ich da überhaupt noch weiter erzählen oder wird das dann zu sehr gespoilert?
Nee, wir haben einen kompletten Spoiler-Podcast. Gut, dass ich das jetzt erst sage, aber.
Ja, also das Tolle ist halt noch, dass halt zum Schluss irgendwie, wenn dann halt, also okay, wer den Film nicht kennt, ganz kurz, in dem Film ist es halt deshalb so, in dem Haus ist es halt deshalb so unglaublich komisch, weil die halt auf so einem alten Friedhof das Ding gebaut haben. Der kluge Hausbesitzer oder der das Haus aufgebaut hat, hat halt diesen alten Friedhof nicht quasi ausgebuddelt und woanders hingesetzt, sondern die haben ganz einfach nur die Grabsteine weggeschoben und die Leichen bleiben halt da drunter und in einer der letzten Szenen des Films bricht halt der Boden auf, die ganzen Särge kommen raus, die Skelette, die halt noch in diesen Särgen sind, fallen halt raus und fallen so ein bisschen auf die Schauspieler zu und zum Schluss gibt es halt so einen tollen Lichteffekt innerhalb des Hauses, aber das halt nicht explodiert, was man ja dann erwarten würde und was dann ja halt noch irgendwie normal ist in der Gedankenwelt, sondern das wird in sich zusammengesogen. Das ist auch heute noch, also immer noch ein Top-Effekt. Also,
aber ist das gruselig? Findest du das wirklich gruselig?
Wenn das ja, also okay, ist, oder diese ist das Szene, also dieser Abschluss, klar, der ist da nicht mehr so, oh, jetzt habe ich Angst, sondern es ist dann nur noch quasi diese Krönung, dieser Höhepunkt, wo du dann denkst, okay, alles klar, jetzt habe ich alles gesehen, Wahnsinn.
Ja, weil ich finde ja wirklich, dass die Szene, die du so schön beschrieben hast mit den Stühlen, auch wirklich, finde ich, aus heutiger Sicht echt die einzig gruselige Szene auch ist.
Weil
es so ein, ich finde ja der Rest, für mich ist der Film echt wie so ein Besuch in so einer richtig großen Disney-Geisterbahn. Man hat diese vielen Effekte, dieses Blitzen und Lichteffekt und Donnern und noch einer drauf. Und das ist aber der einzige Moment des Films, finde ich, wo man wirklich mit einem ganz einfachen Trick und ohne große Effekthascherei echt erzählt, okay, da passieren wohl Dinge, die man sich nicht erklären kann und ich ziehe jetzt besser mal aus diesem Haus, was sie natürlich nicht machen, weil dann wäre der Film zu Ende. Aber die finde ich, also das mit den Stühlen finde ich so gut, ist der Film nie wieder.
Was ich zu dem Poltergeist generell noch ganz kurz anmerken wollte, wenn ich darf, weil du gesagt hast, dass der Film relativ blutleer ist und das familientaugliche Horror ist.
Nein.
Moment, da muss ich dir vollkommen recht geben, weil die Produktionsgeschichte, also Victor, du wirst es sicher auch wissen, dass die Produktionsgeschichte von Poltergeist auch so ein Ding für sich ist. Also offiziell hat der Tobe Hooper Regie geführt. Aber Drehbuch und Produzent waren Steven Spielberg. Und Victor, du weißt ja da wahrscheinlich auch, was die Legende da sagt.
Dass Spielberg dann irgendwann den Dreh übernommen hat, oder was?
Mehr oder weniger, der durfte aus, weil er parallel an was anderem gearbeitet hat, durfte er nicht wegen den Regeln, die es eben in USA, wenn man in der Schauspieler-Künstlergewerkschaft durfte man ja parallel an zwei Filmen gleichzeitig Regie führen. Und Poltergeist, also die Legende sagt quasi, dass Stephen King sich sehr viel auf den Poltergeist-Set rumgetrieben hat und auch mehr oder weniger quasi die Regie übernommen hat.
Ja.
Also erklärt vielleicht auch, weil wer Tobe Hooper, Texas Chainsaw Massacre, sonst kennt, also das passt nicht ganz so ins Filmportfolio.
Ja, aber Tobi durfte später ja Life Force drehen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Entschädigung für die verlorene Manneskraft am Set von Poltergeist. Nächster Film?
Ja, hau rein.
Okay, ich komme nochmal zurück zu meiner panischen Angst vor Frauen und dem Ausgeliefertsein. Es gibt einen sehr ungewöhnlichen japanischen Film. Er ist von 1964 und heißt Frau in den Dünen auf Deutsch von Hiroshi Teshigahara.
Ich finde es übrigens herrlich, wie du japanische Namen aussprichst.
Ja, besonders ich ohne Witz, ich glaube, das R hast du richtig gut drauf.
Er klingt wie, als würde er akzentfrei sprechen.
Nein, das R ist wirklich schwer. Ich habe das mal versucht zu trainieren, das ist nicht leicht.
Achso, R-Rollen ist genetisch.
Du darfst es nicht rollen.
Man muss es anschlagen im Gaumen.
Oder? Ja, hier wieder Klugscheiß, Carsten, das ist ein Ali Ovara Flap.
Ja, genau, das mache ich.
Was Aloe Vera alles am Start hat.
Okay.
Erzähl von den Frauen in den Dünen.
Also Frauen in den Dünen, der Film ist in Schwarz-Weiß und es geht um einen Insektensammler, der wohl regelmäßig raus in die Wüste fährt. Irgendwo da ich weiß nicht, wo das genau in Japan spielt. Ich glaube, irgendwo doch in der Nähe von Tokio, dann, wo es so ein Wüstengebiet gibt, um Insekten zu sammeln. Und um Insekten zu sammeln. So.
Dünen und Wüsten sind ja dasselbe im Grunde.
Aber es spielt in Japan. Irgendwo gibt es da wohl eine Wüste und er ist aber Professor in Tokio für irgendwas. Deswegen nehme ich an, wird es in der Nähe sein. Vielleicht ist ja, in Amerika gibt es ja auch solche Geschichten. Egal. Er schläft in der Wüste ein, während er sammelt, wird wach und begegnet so ein paar Dorfbewohnern, die er fragt, wie er zurückkommen kann in die Stadt. Und sie sagen ihm, das wirst du heute nicht mehr schaffen. Wir schlagen dir vor, es gibt hier eine Frau, ja, die lebt in einer Art Sandloch, in dem ein Haus eingegraben ist. Ja, und da kannst du heute Nacht schlafen und am nächsten Morgen fährst du ausgeruht dann wieder nach Hause und kannst vielleicht sogar ein paar Insekten sammeln. Und sie führen ihn dann zu diesem Loch und das ist ganz, ganz kurios. Da unten ist es dunkel und es ist wirklich ein gigantisches Sandloch und lassen eine Leiter herab. Er steigt dann eben unten in dieses Loch rein und begegnet eben einer Frau, die in einem Haus lebt. Das muss man sich wirklich vorstellen, quasi, dass da ist eine Seite ist offen, ja. Und der Rest ist komplett umgeben von Sand. Also das heißt, in diesem Haus ist es auch eigentlich immer dunkel. Und er ist da allein mit ihr und er übernachtet auch diese Nacht. Und jetzt beginnt eigentlich meine Szene, wo ich wirklich Panik hatte, weil ich den auch sehr jung gesehen habe. Er wacht am nächsten Morgen auf und die Leiter ist weg. Und er begreift, dass er in diesem Loch mit ihr bleiben wird. Und es ist so toll montiert, weil wir sehen ihn, wie er versucht, quasi aus dieser Sandgrube rauszuklettern, was aber nicht funktioniert, weil der Sand unter ihm nachgibt. Und andererseits sehen wir sie, wie sie in ihrem Bett liegt, von Schweiß benetzt und ihren Gesichtsausdruck können wir überhaupt nicht deuten. Wir wissen nicht, ob sie quasi Teil des Ganzen ist oder ob sie sich freut, ob sie wütend ist. Das begreift man nicht. Wir wissen, aber irgendetwas geht in ihr vor und diese unglaublich kuriose Stimmung, die Angst quasi für immer mit ihr in diesem Loch zu bleiben, die manifestiert sich wirklich gut in diesem Gesicht, in ihrem, nicht in seinem. Und ihm dämmert dann auch, dass sie offenbar böses Spiel mit ihm treibt, irgendeine Bindung hat mit diesen anderen Dorfbewohnern, das bleibt aber alles sehr unklar. Aber einfach, worum es mir geht, ist dieses wo wirklich ein surreales Bild eigentlich entworfen wird, von einer wo das Bild eine Situation quasi mit sich bringt, nämlich in einem Sandloch zu sein und nicht mehr rauszufinden, mit einer anderen Person drin, einer Frau, die man nicht kennt. Und das finde ich super. Also ich kann wirklich jedem diesen Film empfehlen. Das ist gerade mal der Anfang. Das passiert in der 10. Minute. Da geht natürlich noch eine ganze Weile. Und dann wird auch irgendwann klar, dass es dem Film eigentlich um ein philosophisches Prinzip geht, auf was ich jetzt nicht unbedingt näher eingehen möchte. Aber jedem sei dieser Film empfohlen, weil er auch mit so einer, der hat so eine ungewöhnliche Creepiness, die ich echt selten gesehen habe in anderen Filmen, weil es da gibt's auch nichts groß Übersinnliches oder irgendwelche Monster oder Ungeheuer oder Geister, was weiß ich, aber es gibt irgendwas Unausgesprochenes, was einem echten kalten Schauer über den Rücken jagt. Hat jemand von euch von dem Film mal gehört?
Nee, leider nicht.
Nein.
Also den empfehle ich euch wirklich sehr und er ist auch ein Klassiker des japanischen Kinos.
Also ich finde, hört sich sehr interessant an. Ich schaue gerade schon nebenher auf Amazon nach.
es gibt eine britische DVD von Masters of Cinema.
Ah, gute Reihe. Da würde ich
gibt
mal.
Es gibt eine DVD. Also damit wäre auch meine Angst vor Frauen. Nee, ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe noch was, aber das danach.
Okay, dann komme ich zu einem nächsten größeren Horrorfilm-Aspekt. Und zwar ist es das vom Mensch geschaffene, außer Kontrolle geratene Monster. Und ich spreche nicht von Frankenstein, sondern ich spreche von einem Maschinenmonster, einem Maschinenmenschen, einem Roboter.
Terminator.
Ich hoffte, dass irgendein Mark Idiot, 13. dass sich irgendein Idiot das rausskandiert und ich dann sagen kann, nein, lange vor Terminator gab es einen Film. Übrigens, für was schicken wir eigentlich vorher unsere Szenen durch, wenn kein Schwein es durchliest? Und zwar gab es einen Film mit Yul Brynner, und zwar heißt der Westworld. Und in diesem Film ist eine Art Vergnügungswelt erschaffen, ein Disney World für Erwachsene,
Delos,
wo man in seine den Western Cowboy in sich ausleben kann und es ist ich bin durch dieses scheiß Metalllineal völlig
abgelenkt. Ich hab das Lineal nicht mehr in der Hand.
Ja, ja, ach, du Lügner.
Ich hab's wirklich nicht in der Hand.
Hör dir den Podcast danach nochmal an. Auf jeden Fall es sind zwei Freunde, die machen einen Urlaub da und da darf man alles machen, was Spaß bringt. Man darf nämlich die Roboter-Lustfrauen, die immer von ganz normalen Menschen gespielt werden, also sie sehen nicht aus wie ein Roboter, darf man in der Bar abschleppen. Die,
ja, die sind geil.
Mann.
Ich würde meine kaufen.
Es gibt ja
Real Life Doll
inzwischen, genau. Und man darf eben auch den Bösewicht erschießen und einer von den beiden macht es, der ist auch hübsch schwarz gekleidet, man kann ihn zum Duell herausfordern, er schießt ihn ab und der ist natürlich total böse und irgendwann, es fängt mit einer Schlange an, fängt diese Computerwelt an, praktisch ein Error zu haben und die Roboter drehen alle komplett durch. Nun hat dieser böse Roboter eine Art Erinnerung und ist immer noch böse auf den Hauptdarsteller, der ihn ja zum Spaß erschossen hat, was auch von den, also was man auch darf, also das ist Teil des Entertainments. Und er wird dann gnadenlos von diesem Roboter verfolgt. Und irgendwann, und das ist jetzt meine Szene, benutzt der Film wieder, wie wir es vorhin auch beim Weißen Hai hatten, ein schönes Mittel, um eine Situation creepiger und diese Angst des Verfolgtseins, die eigentlich in diesem Film ein zentrales Thema ist. Und zwar verfolgt durch eine Übermacht, weil dieser Roboter natürlich nicht so leicht umzubringen ist wie ein normaler Mensch. Die wird in den Gewölben des Zentrums dieser Welt, wo lauter Computer sind und angestellt und alles, erfährt die einen Höhepunkt, weil unser Hauptdarsteller flüchtet vor diesem Cowboy und irgendwann ist er ein paar Gänge weiter, man hört diese Cowboy-Stiefel-Schritte, hört er hinter sich und ich weiß nicht, ob er verletzt ist, auf jeden Fall hat er Probleme weiterzukommen und irgendwann erhöht sich dieses Schritttempo und man hört es eben nur, es ist am Anfang ein Titik, Titik, Titik und dann irgendwann und man weiß, oh scheiße, jetzt kommt er ganz schnell und ich fand es damals super gruselig und super creepy und auch dieser Yul Brynner, weil er eben dieser emotionslose Monster ist praktisch, dieser Roboter, der völlig gefühlskalt ist und praktisch nur noch ein Ziel hat, ihn zu vernichten, hat für mich was viel creepieres noch gehabt als später in Terminator, dieser Muskelprotz und auch bekannt als Arnold Schwarzenegger. Und ich fand den Film und auch dieses nicht tot zu kriegende Robotergeschichte fand ich, auch wenn es technisch nicht so gut gemacht wurde wie Terminator, damals ein super creepy Film und eben im Grunde eine Art Frankenstein. Haben den alle gesehen?
Ja, klar.
Ja, schon sehr lange her, aber ja.
Und, oh, du bist jetzt aber nicht beleidigt, dass ich den Terminator so runtergemacht habe.
Nein.
Okay. Und habt ihr da noch was zu anzumerken?
Also es gibt auch einen zweiten Teil von
Future World.
Ja, der ist leider nicht ganz so gut geworden, wobei da Yul Brynner auch wieder coolerweise eine Szene hat. Aber ich fand auch, also gerade so die letzte Viertelstunde, 20 Minuten bei dem Film, wo Yul Brynner dem nachläuft, also puh, das ist schon, und ja, er wiederholt ja auch immer das Gleiche, zieh.
Aber diese Frauen da,
ja,
die waren schon hübsch, oder?
Ja.
Ja. Wirklich, ja.
Ja, also das.
Daran, ich erinnere mich daran.
Ich würde da Urlaub machen und mir seine Frau kaufen.
Ja, vor allem, man betrügt ja nicht mal seine Frau oder seine Freundin, wenn man mit so einem, man schläft.
In den Roboter reinschläft.
Eben.
Genau. Lifelike. Ja,
aber
lifelike.
Toller Film.
Guarantee. Mir würden da die Emotionen fehlen. Ich bin nicht so ein kalter Pleasure-Ficker.
Ja, du hast ja ein Herz im Penis.
Genau. Ich habe ein Riesenherz im Penis. Das ist bei mir ganz oben drauf.
Oh mein Gott.
Okay. Ich glaube, Khalil ist dran.
Genau. Das ist jetzt meine absolute Gruselnummer 1, wenn man so will. Also persönlich halte ich diesen Film für mit einer der gruseligsten Filme, trotz seines Alters, die ich kenne. Die Rede ist von The Haunting, alias Bis das Blut gefriert, aus dem Jahr 1963. Ganz kurz vielleicht zur Story. Das ist eine klassische Gespenstergeschichte. Ein Parapsychologe will das Geheimnis von einem Haus erforschen, wo sich unter mysteriösen Umständen Leute umgebracht haben, ein Familientyran gelebt hat. Die klassischen Voraussetzungen, wo eben bei solchen Geisterhäusern quasi auftauchen, und lädt dazu, um das nachzuweisen, auch zwei Frauen ein, von denen beide parapsychologisch begabt sind. Die eine kann ein bisschen zu Gedanken lesen und die andere hatte wohl in ihrer Kindheit, die Eleonore, Kontakt mit einem Poltergeist. Und aus der ihrer Sichtweise spielt das Ganze ein bisschen. Also eigentlich hauptsächlich, also man hört sie auch ab einem großen Teil auch, aus dem Off dann teilweise erzählen, bestimmte Sachen kommentieren. Und jedenfalls, wie es ist ein Geisterhaus, was eben von irgendwelchen bösen Geistern bewohnt wird. Und die machen sich so sehr schnell bemerkbar. Und zwar wirklich toll eingesetzt durch Sound, durch infernalisches Klopfen, wie wenn jemand mit einem Stock über eine Diele läuft und immer näher kommt. Geklopfe an Türen, seltsame Ereignisse, dann Dinge, die an der Wand stehen. Aber die Szene, die ich meine, das ist wirklich eine der fiesesten ever. Die Eleonore teilt sich mit der anderen Frau ein Zimmer. Und die fängt dann irgendwann nachts, die liegt da im Bett, fängt sie an, Kindergebete zu hören, also leise Kinderstimmen, ein Singsang, und ihr Blick wandert dann auf eine Tapete, wo aussieht, als ob sich da ein Gesicht abzeichnet, was schon mal wirklich einen total irre macht. Eben, und dann dieses Klopfgeräusch noch dazu, dieser Singsang, und sie hat dann das Gefühl, dass ihre Zimmernachbarin sie bei der Hand hält und meint dann auch so, oh, ihre Hand ist so kalt und sie drückt sie so fest und überhaupt. Und der Klimax dieser ganzen Szene ist dann, als die Eleonore das Licht anschaltet und man sieht, dass diese beiden Zimmernachbarinnen ungefähr 2-3 Meter auseinander liegen und man nicht weiß, wessen Hand sie da gehalten hat. Also eine der wirklich gruseligsten Szenen, die ich so in einem Film kenne.
Ich weiß nur eins, ich hatte so Panik. Ich habe den auch als Kind gesehen, auch so Mama, Papa, VHS. Und bei der Szene, echt, da ging jedes Licht bei mir aus. Ich habe den Videorekorder ausgemacht, wirklich mit einer zitternden Hand. Das war echt, echt krass. Und ich hatte sogar als Jugendlicher bei erneuten Sichtungen des Films dann echt Probleme damit.
Also, was ich generell in dem Film toll fand, war eben wieder Licht und Schatten. Und vor allem natürlich der Sound, dieses Klopfen.
Ja, dieses Klopfen war das Wahnsinn. Auch irgendwann ist es ja richtig, richtig schlimm auch, wo es wirklich, wirklich so ein gigantisches Hämmern ist. Und das haben sie so gut abgemischt, auch für diese Zeit. Die ganze Soundkulisse ist der Wahnsinn. Die ist echt der Wahnsinn.
Also wenn ihr
ganz
beide
toller Film von Robert Wise.
Ja, wenn ihr beide den erkennt, Philipp und Carsten, schaut ihn euch echt mal an. Den gibt es bestimmt für kleines Geld bei Amazon. Und lohnt sich also wirklich. Ist einer der besten Geisterhausfilme, die ich persönlich kenne, und gehört wirklich für mich zu den gruseligsten Filmen mit der gruseligste Film, den ich kenne.
Ja, absolut, gebe ich dir recht. Also auch für die Zuhörer, wenn ihr wirklich guten alten Grusel haben wollt im Wohnzimmer mit der Freundin oder dem Freund, dann holt euch diesen Film.
Und schaut ihn euch im Dunkeln an. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und
macht danach nicht das Licht an.
Ja, die Geräusche, die man nachts so in seiner Wohnung hört, die kriegen da ganz neue Bedeutung.
Das stimmt.
Carsten.
Alles klar. Es gibt ja heutzutage Geräte, die wir gerne in unsere Nähe lassen. Also es gibt ja selten Horrorfilme. Und
Dildos als Thema.
Nein.
Dieser billige Sexhumor, echt.
Yes,
Wie war das mit den Roboterfrauen?
Ja, was? Das war ein Kompliment und kein Sexhumor.
Ja,
billig sein, echt.
Ich habe das so schön jetzt mal wieder aufgebaut, aber ich versuche das nochmal wieder zu fassen. Es gibt ja gerne Sachen, Dinge, die man in seinen, die man nah an sich ranlässt. Ja.
Dinge, die man in sein, die man nah an sich ranlässt.
Ja, in sein Leben aufnimmt, wollte ich sagen, aber das klang mir zu gestelzt. Nun gut, also es gibt ja selten Horrorfilme, wo ein Schiff irgendwie was Böses ist. Weil man hat ja irgendwie keine Angst vorm Schiff oder ein Haus oder so. Und doch, ein Haus vielleicht doch,
wie
aber.
Ein Haus.
Egal. Was ich sagen will, es gibt halt ein paar Dinge, vor denen man, die man halt irgendwie täglich benutzt und die man eigentlich kennt, aber die ja trotzdem irgendwie die Privatsphäre stören. Da wären zum Beispiel ganz vorne Fernseher oder auch das Telefon. Wenn das Telefon klingelt und man weiß nicht, wer dran ist, oder wie Victor schon vorhin erzählt hat, das Telefon klingelt immer dann, wenn es eigentlich nicht mehr klingeln soll, weil es halt schon ganz spät ist. Und man weiß ja auch nie, wer da direkt dran ist. Da können ja wildfremde Leute anrufen und irgendwelchen Schabernack mit dir treiben. So, und bei dem Fernseher ist das ja ähnlich. Also Fernseher sind immer schön gruselig, wenn sie von alleine irgendwie angehen oder irgendwas anzeigen, vor dem man Angst hat. Und es gibt nur wenige Filme, wo das halt so ein bisschen kombiniert wird. Und zwar gibt es einen Film, zumindest den ich mir nennen kann, und klar ist das wieder relativ bekannt, 262 Millionen US-Dollar eingenommen, aber in einem Film geht der Fernseher halt von alleine an oder man schaltet ihn ein, sieht irgendwas und dann klingelt das Telefon und man hört 7 Tage. Und ich glaube, ihr wisst schon alle, was ich meine. Richtig?
7 Tage, 7 Köpfe.
Ja. Korrekt. Oder auch 7 Tage mit Harrison Ford und ich habe vergessen, wie die eine blonde Frau da nochmal hieß. Nein, es geht natürlich um The Ring. In dem Film geht es generell um ein Videoband.
Ey, ich hab's echt nicht gecheckt gerade. Ja, ich hab wirklich überlegt, welcher Fernseher, was redet er da? Was ja, für ein Alltagsding, hä?
Ja, also man legt ein VHS-Tape rein und wenn man das VHS-Tape sieht oder zu Ende gesehen hat, dann klingelt das Telefon und eine Stimme irgendwie super, super gruselig sagt 7 Tage. Und die Mär, die halt mit diesem VHS-Tape einhergeht, ist, dass man dann nur noch 7 Tage zu leben hat und dann halt irgendwie stirbt. Und solche, ich weiß nicht, Urban Legends gibt es ja häufiger, aber in dem Film geht es halt, ist diese Geschichte halt wahr oder vielleicht auch nicht. Ich will ja nicht zu viel spoilern. Aber in einer Szene passieren halt wieder mehrere Sachen dieses Films, also The Ring, was halt eine Adaption eines japanischen Horrorfilms ist. Die Japaner sind eh, wenn es so um angsteinflößend geht, schon relativ weit vorne, muss ich einfach mal so gestehen. Aber in dieser Adaption, die halt von Gore Verbinski ist, der halt zum Beispiel auch irgendwie sowas wie Pirates of the Caribbean mal gemacht hat und generell ein sehr erfolgreicher Regisseur ist, ist, meine ich jetzt halt die amerikanische Fassung. Und die Szene, die ich halt meine, ist, wo zum ersten Mal man wirklich sieht, woran die Leute sterben. Diese Szene ist fast gar nicht, also sie ist eigentlich nicht blutig, denn es gibt nur eine kleine Schnittverletzung und mit der Person, die da tatsächlich dann umgebracht wird, sieht man auch nichts, was ihr passiert. Also da wird dann im letzten Moment noch weggeschnitten. Vielleicht war das nur in dieser deutschen DVD-Fassung, die ich davon gesehen habe. gesehen habe. Aber eigentlich sieht man das nicht. Aber es gibt mehrere Sachen, die halt richtig furchteinflößend sind. Da sind zum einen dieses Klingeln des Telefons, das man die ganze Zeit in dieser Szene im Hintergrund hört und man weiß, oh, da ist schon wieder irgendwie so eine super angsteinflößende Stimme dran, die irgendwas Böses sagt. Da ist zum anderen dieser Fernseher, der sich von alleine einschaltet und ein Bild zeigt von, und da kommt halt das nächste Horrorelement, von einem Mädchen, dessen Haare komplett schwarz sind und so das über das Gesicht fallen, dass man von dem Gesicht gar nichts mehr sieht, also weil die Haare halt so lang sind. Dazu ist es noch in einer völlig kalten Landschaft, vermutlich irgendwie völlig durchnässt und sieht ganz einfach nur ängstlich aus. An einer Stelle krabbelt, also kämpft es sich halt oder geht es oder kriecht es aus dem Fernseher raus. Und dann gibt es dann halt noch ein nächstes Element, das in Horrorfilmen oder in Gruselszenen ganz oft ist. Sie bewegt sich halt an sich super langsam, aber plötzlich an einer Stelle bewegt sie sich sehr, sehr schnell sehr, sehr schnell. Und diese unterschiedliche Geschwindigkeit, wo sie dann plötzlich so davor steht, das ist halt unglaublich. Genau, unglaublich. Das alles geht eigentlich ohne groß brutal zu sein. Also anders als bei Hostel oder so sieht man dann irgendwie plötzlich keine Gliedmaßen fliegen oder die Axt zuschlagen oder mit der Kettensäge irgendwas abtrennen. Eigentlich macht die nichts. Die geht nur auf den zu und ist halt einfach nur unglaublich furchteinflößend. Und ist an sich eine super spannende Szene, auch wo ich mir jetzt halt nicht ganz so sicher bin, ob die hier jetzt so reinpasst. Ja, habt ihr denn The Ring gesehen oder die japanische Fassung?
Ja, beide.
Sowohl als auch.
Ah, okay. Beide. Ich fand sogar das Remake nicht mal so schlecht.
Nein, das Remake ist super. Ich finde ja, das japanische Original hat zwar ein tolles Ende und das war auch damals ein recht großer Schock, aber als ganzer Film ist es so ein bisschen Direct-to-DVD, finde ich ja. Mhm. Also das Remake ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht.
Und die Frau ist auch creepier. Ich kann mich vor asiatischen Frauen nicht so gruseln wie vor.
Aber das ist ja, das ist doch keine Frau, das ist doch ein Kind, oder?
In Samara.
Nein, Mädchen. Die sind doch irgendwann, kommen sie doch dahinter und das gab's mal eine Frau und auf irgendeinem Foto und überhaupt.
Ich glaube, du meinst die Mutter. Die Mutter.
Die meine ich.
Ja, nee, aber die halt aus dem Fenster rauskrabbelt, ist halt die Tochter.
Aber der Schock damals, der Schock, als das, okay, das ist kein Grusel, das war wirklich ein so ein typisch klassischer Schockeffekt, wenn sie da aus dem Fenster gekrabbelt kommt, das war schon gut.
Ja, aber so diese Sache, habt ihr nicht irgendwie so ein bisschen, macht ihr euch da nicht irgendwie Gedanken, wenn irgendwie nachts um eins das Telefon klingelt und ihr hebt ab und dann ist da irgendwie...
Es könnte bei mir eigentlich ein Kunde sein, der mich nach irgendeiner Lösung fragt oder so.
Kein Scheiß, alle meine Telefone, ob das Festnetz ist oder meine drei Handys, die ich für unterschiedliche Zwecke, ein Handy, das ich habe, ist immer auf lautlos gestellt und ohne Vibrationsalarm. Also nicht mal das.
Okay.
Tagsüber.
Immer tagsüber. Ich entscheide, wer mit mir spricht. Verstehst du, Philipp?
Ja,
verstehst du, was ich dir sagen will? Ja,
okay. Verstehst du?
Gut. Aber nee, diese Angst, dass ein Telefon klingelt, aber das hast du ja in vielen Filmen. Das hast du in Krimis, in Thrillern und eben auch im Horrorfilm. Es ist einfach kacke und es funktioniert immer noch. Also wobei ich sagen muss, umso älter ich werde, desto mehr glaube ich, dass ein spätes Telefonklingeln irgendwie eine Todes- oder Unfallnachricht ist oder ähnliches.
Ja, denn niemand ruft ja mit positiven Nachrichten mitten in der Nacht an.
Eben, Philipp, ja. Es sei denn, man hat Geburtstag und es klingelt um 12 Uhr.
Genau.
Wenn du gerade Telefon erwähnst oder ihr, Philipp, hast du eigentlich nach den Kindern gesehen?
Habe ich was gesehen?
What the fuck?
Ich glaube...
Das ist echt gerade so der Creepy.
Ihr kennt When a Stranger Calls, nicht?
Das ist doch das mit... hast du nach dem mit dem Zimmer... Zimmermädchen. Genau. Kindermädchen.
Ja.
Und das der Telefonat...
Also
der Anruf kommt, egal.
ganz kurzen Einwurf, das ist ein Film, wo, weil ihr eben gerade das Telefon erwähnt, der ist mir da echt jetzt auch spontan noch quasi gekommen, wo quasi ein Telefon klingelt und jemand mit einem Babysitter redet und immer wieder fragt, ob sie nach den Kindern gesehen hat. Sie ruft irgendwann panisch die Polizei und die er dann irgendwann später, nachdem er x-mal angerufen hat, gesagt hat, dass der Anruf, der sie die ganze Zeit verfolgt, aus ihrem eigenen Haus kommt.
Oh ja, also, das ist so fucking creepy, sowas.
Ja, und deswegen wirst du verzeihen, dass ich den Gag konnte ich mir gerade nicht verkneifen.
Was habt ihr mit meinen Kindern?
Kam aber schön aus dem absoluten Nichts und
auch
gar nicht.
Ich habe kurz gedacht, ob es einen Film gibt, der nach den Kindern.
Aber also ich muss auch sagen, es ist grandios, gut vorbereitet und weit daneben geschlagen. Vielen Dank. Ich schaue mir zu viele Horrorfilme.
Weil bei der Fragestellung irgendwie so der Dialekt gefehlt hat, als hätte irgendwie eine fünfte Stimme in der Leitung gesprochen.
Genau.
Okay. Aber, wie machen wir es noch? Jeder einen Film oder wie? Oder?
Genau, vielleicht jeder noch einen Film und wir machen einfach nächste Woche nochmal eine Runde.
Okay. Eine meiner gruseligsten Szenen ist tatsächlich dieses Mal und zum ersten Mal in diesem Podcast wird man, und ich hoffe auch zum letzten Mal, werde ich über eine Serie sprechen. Und eine Serie, die ich als Kind sehr gerne geschaut habe, und es gab eine Episode, die sich besonders hervorgetan hat, weil sie mir wirklich Wochen den Schlaf geraubt hat, und die Serie ist die Twilight Zone von Rod Serling, und zwar die alten Schwarz-Weiß-Folgen. Ah,
großartig.
Und es gibt diese eine Folge, ich muss erzählen, die sind ja 25 Minuten lang, so viel passiert ja da nicht. Auf jeden Fall, es geht um eine Frau, die mit ihrem Ehemann einen Autounfall baut. Ganz kurz, ich erzähle aus meiner Erinnerung. Es kann natürlich sein, dass sich ein paar Sachen so anders abgespielt haben, aber so erinnere ich mich dran. Sie bauen einen Unfall und der Mann kommt ums Leben und sie verliert die Beine und landet daraufhin in ihrem Haus im Bett. Und sie wird dort gepflegt, verbringt aber die meiste Zeit allein, besonders nachts. Und irgendwann nach ein paar Tagen gibt es ein gigantisches Unwetter. Mitten in der Nacht, es donnert und es blitzt, und in dem Moment, als das Unwetter sich beruhigt, das ist wirklich spät in der Nacht, klingelt ihr Telefon. Und sie geht ran und sie hört, sie hört ein Atmen, und ich glaube, jemand ruft ihren Namen. Und zwar so, als würde er eigentlich um Hilfe rufen. Also es ist auf jeden Fall jemand, den sie kennt. Und das hat so eine furchtbar gruselige Atmosphäre, weil es wieder mit diesem Telefonding spielt, über das wir gerade gesprochen haben. Nur ist es eben diesmal überhaupt nicht einzuordnen. Und das wiederholt sich, passiert dann auch in unterschiedlichen Varianten. Auf jeden Fall am Ende kommt dann raus, dass bei diesem Unwetter ein Blitz in einen Telefonmast auf dem Friedhof eingeschlagen ist und das Telefonkabel auf das Grab ihres Mannes gefallen ist. Er ist sozusagen derjenige gewesen, der sie da angerufen hat. Und ey, in dieser Szene, ich habe so Panik bekommen als Kind, weil ähnlich wie du, Philipp, auch mit dem Friedhof, der da bei dir in der Nähe, 50 Meter Luftlinie.
Das
da bei
war
dir
Khalil.
Khalil, ja, Entschuldigung. Bei mir war das sehr, sehr ähnlich, und einfach die Vorstellung als Kind zu haben, dass jeder dieser Menschen einen anrufen kann und offenbar noch am Leben ist und dann noch so komisch ächzt am Telefon, das hat bei mir echt lange Zeit für Panik gesorgt. Generell hat die ganze Serie hat wirklich, wirklich viele, viele tolle Episoden, die immer mit einem ganz einfachen Kniff und einer einfachen Idee auch wirklich schön Grusel dann erzeugen konnten.
Oh ja, also, oh ja.
Kann ich mir, hast du die auch eine Zeit lang geschaut?
Also ich habe die daheim auf DVD.
Ja, ich habe die komplett. Auch, aber ich habe mir die Folge nie wieder angesehen, komischerweise.
Also Rod Serling hat da ein paar Sachen drücken halt schon ein bisschen so auf die Tränendüse, wenn man so will.
Ja, es gibt diese
kitschigen. Die ganz kitschigen, ich meine, das ist halt aus den 50ern, muss klar. Aber ein paar Folgen sind sowas von übel fies, muss man wirklich sagen. Also von daher, also ich kenne die Folge auch, die du meinst. Also die gehört aber auch
zu den... Ja.
Ja.
Stimmt es in etwa so vom Ablauf der Geschehnisse?
Das passt.
Passt, okay. gut. Gibt's nicht auch so eine, ich erinnere mich noch dunkel auch an so eine richtig creepige Folge, das war mit so einer Puppe, mit so einer kleinen Barbie-Puppe, die sprechen kann, wo der Familienvater irgendwann rausfindet, dass in ihr überhaupt keine Batterien stecken. Und sie trotzdem spricht.
Ich, dabei muss ich jetzt sagen, da muss ich jetzt gerade passen, beziehungsweise ich habe es ja jetzt auch schon ein Weilchen immer gesehen. Ja. Also,
aber ich muss die ganze Zeit.
Das sind ja auch über 100 Folgen.
An die Urban Legend denken, die mir mehrfach erzählt wurde, dass es irgendwie irgendeine Frau Angst hatte, dass ihr Mann lebt, oder irgendeiner hatte Angst, dass er lebendig begraben wird und hat so eine Glocke mit einem Bindfaden in seinen Sarkophag schon vor seinem Tod angeordnet. Und dann ist er gestorben und irgendwann hat die Glocke gebimmelt wie verrückt und dann hat man ihn exhumiert und dann sah man, dass er von innen gegen den Sarg gekratzt hat, aber er ist dann erstickt. Also er war nur scheintot. Kennt ihr die Geschichte?
Ja klar, das ist ein Klassiker. Also, wobei es ist auch wieder, also dieses lebendig begraben Ding ist halt auch so ein Horrorthema, was immer wieder in Filmen auftaucht. Also es ist auch für mich so eine absolute Urangst. Also
ja, deswegen will ich Buried auch unbedingt gucken, weil der Film spielt original die gesamten anderthalb Stunden nur in dieser Kiste. In der Ryan Reynolds mit einem Telefon und einem Feuerzeug bewaffnet liegt und versucht, sich zu retten, solange ihm der Sauerstoff noch reicht.
You are tearing me apart, Lisa!
Was war das schon wieder? Aber es ist auf jeden Fall, ich finde es eine super Prämisse für einen Film, diese Ausgangssituation.
Ja, also, was ich noch gerade sagen wollte, es gab mal eine Zeit, da hatte ich diese Serien geliebt. Also leider kenne ich nicht diese 50er-Jahres-Fassung von Twilight Zone, aber dafür die 80er-Jahres, also die Fassung aus den 80er-Jahren. Da gab es aber nicht nur Twilight Zone, sondern auch noch sowas wie The Outer Limits.
Aber die alten sind super. Die schwarz-weiße Outer Limits sind super. Die sind tausendmal besser als die Neuauflagen.
Die wischen ehrlich gesagt auch mit Twilight Zone ziemlich im Boden, also
Moment, Twilight Zone gab es in den 50ern, Outer Limits gab es in den 60ern, oder?
Ja, diese Schwarz-Weiß-Zeit.
Ach Quatsch, von Outer Limits gab es, glaube ich, auch nochmal so
eine Neuauflage. Aber es gab eine Neuauflage in den 90ern sogar.
Ja, da gab es eine Zeit lang richtig viel. Ich kann mich auch noch an eine Sache erinnern, das habe ich so irgendwie ganz damals auf Sat.1 gesehen. Da ging es um so einen Laden, wo immer irgendwelche verwunschenen Gegenstände verkauft worden
sind. Das ist Erben des Fluchs.
Erben des Fluchs, genau, das habe ich auch.
Auch ein interessanter Titel, der Originaltitel ist, glaube ich, Friday the 13th.
Ja.
Wie, was?
Ja.
Oh. Ja.
Also Erben des Fluchs ist auch so eine Klassikerserie, schlechthin, stimmt.
Ja, okay.
Aber es ist schade, ich würde mir so, so gerne eine richtig coole Horrorserie wünschen, wo du quasi, wo die Episoden abgeschlossen sind.
Ich hatte die große Hoffnung auf Masters of Horror.
Ja.
Und muss sagen, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Serie, es war ja auch so eine Anthologie.
Ich habe die nie geschaut.
Unter anderem John Carpenter, Wes Craven auch Folgen gedreht haben, die in sich abgeschlossen waren. Da gab es wirklich sehr gute Folgen, also die von Dario Argento war zum Beispiel wirklich besser wie alles, was er seitdem gedreht hat oder davor gedreht hatte. Aber leider hat die Serie halt das Niveau nicht halten können. Also schade.
Was ist mit dieser komischen, es gibt doch so eine Serie, die spielt in irgendeinem Krankenhaus.
Geister.
Ah, General Hospital.
Wie ist denn die? Hat jemand gesehen?
Geister also, ist super. Geister
ist großartig.
Das musst du dir echt ansehen. Die ist aber, ich finde die eher abgefahren als gruselig, muss ich sagen. Aber
das ist schon eine neue Serie, ne?
Die ist recht neu, ja.
Okay. Der also Doktor
90er ist halt 90er.
Okay. Also ich bin so frei und sage jetzt, wir haben jetzt schon wieder über 2 Stunden voll, dass es jetzt eigentlich schon reicht und wir uns die übrigen und noch neue Einfälle, die wir haben, für nächste Woche aufheben. Und möchte noch kurz, ich habe mit Etienne Gardet von Game One MTV gechattet die Tage und habe ihm gesagt, was bei uns Thema ist. Und da hatte er auch eine Szene genannt, die eine gruselige Szene, in der kein Blut fließt. Und zwar die Abschlussszene von Dirty Dancing, der Abschluss. und das war natürlich ein Scherz, aber ich muss sagen, dass ich noch immer eine kleine Fremdschämgänsehaut bekomme. Und zwar gibt es irgendwann eine Szene, wo Patrick Swayze so mit seinen Tanzkumpels von der Bühne ins Publikum springt und dann ans Ende des Ganges, der zwischen den Stühlen ist, so ein breiter Korridor, da läuft er ans Ende und dann läuft er in halbgebückter Haltung, so schnippend,
ja,
und
genial,
Schultern wippend zur Bühne zurück. Und da kriege ich jedes Mal... Ja, es ist eine Glanzleistung des Kinos. Und ich schaffe es immer wieder zwischen Begeisterung von Mann, ist das scheiße und wie cool finde ich es eigentlich, hin und her gerissen zu sein.
Aber ey, der Move ist wirklich einfach nur Leben. Einfach nur Leben, Philipp.
Also
wir sollten auf jeden Fall einen Podcast über eben solche Momente machen. Also quasi Szenen, für die man sich eigentlich schämen müsste, bei denen man aber im Grunde innerlich losheult, weil man so gerührt ist von ihnen. So.
Okay. Da wäre ich dann draußen, weil Dirty Dancing ist die einzige DVD, die meine Freundin sich gekauft hat. Also von allen DVDs, die hier steht, ist die einzige Dirty Dancing, die sie sich auch regelmäßig anschaut, was ich ehrlich gesagt auch gruselig finde.
Also du meinst Szenen, die eigentlich scheiße sind, wo man aber emotional mitgenommen wird und trotzdem, also wie ich mal bei Sister Act 2 geheult habe wie ein Schloss und weil ich es einfach so schön fand, als dieser kleine schwarze Junge mit seiner Engelsstimme losgesungen.
Ja, das fand ich so rührende quasi Momente der Transzendenz, Erfolgserlebnisse und sowas, finde ich super.
Ja, ist aber schwer für Leute, die so völlig gefühlslos und kalt sind.
Ja.
Jo. Tja, was Carsten. Ist los mit euch?
Eben. Ist ja schlimm. Du Steinherz, du eisernes Herz. Und das war auch so ein kleines Augenzwinkern. Und die Person weiß, wer gemeint ist. Aber ihr seid's nicht. Jetzt sagt ihr alle völlig.
Dann klingelt das Telefon. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Spice Girls, der Film. Den fand ich ganz schön gruselig.
Den habe ich aber dann doch nicht gesehen. Soweit geht's bei mir mit der, ich guck mir mal Kitsch-Scheiße an, dann doch nicht. Aber,
du musst unbedingt einmal Daniel der Zauberer anschauen.
Ja, so weit kommt's noch. Dann kann ich mir auch gleich Bushido, wie hieß der nochmal?
Mit Karel Gott?
Ja, aber sag mal, Leute, wollt ihr jetzt eine 10-minütige Stand-up-Comedy-Routine auf der Verwechslung zwischen gruselig und schlecht aufbauen? Oder wo bin ich denn hier gelandet?
Ich sag nichts mehr.
Kommen jetzt 20 schlechte Filme oder was, die wir als gruselig bezeichnen, weil sie schlecht sind? What the fuck?
What the fuck? Ich sag dir bereits, nee, das ist das Ende dieses Podcasts.
Ach so.
Das weiterführen und ich habe noch ein paar nette Abschlussworte, aber da hast du wahrscheinlich gerade wieder mit deinem Lineal gespielt und ich bedanke mich für alle bei allen.
Ich mich auch.
Für ihre Aufmerksamkeit und wer sich noch anmelden möchte, um beim nächsten Mal die eingangs 15 Minuten uns drei Filme vorzustellen, meldet euch celluleute@gmail.com und wir gucken uns das mal an. Einen schönen Abend wünsche ich.
Danke, tschüss.
Ciao. Tschüss.